Attention pour la décompte finale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Décollage.
Moin.
Hallo, ja, hallo, ich bin der...
Hier könntest du deinen Namen
hören. Ich bin Adrian
und ich bin der Jakob.
Dropping.
Geschichten vom Schaffen und Scheitern.
Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
Es ist die Neugier, die an uns drinne wohnt. Ich bin einfach nur neugierig, deswegen mache ich das. Und auch wenn ich auf die Klappe mal falle zwischendurch, dann irgendwie geht das schon weiter, weil es einfach Neugier. Und die Neugier muss man sich bewahren. Mein Name ist Lutz Neumann und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
Mein Name ist Jakob.
Wir unterhalten uns hier mit kreativen Menschen über das Schaffen und Scheitern. Heute haben wir den großartigen Lutz Neumann zu Gast. Hallo.
Hallo.
Moin.
Seine Karriere als Filmemacher begann, als Lutz Reisefilme für Passagiere auf dem Traumschiff machte. Er war fast überall, nur nicht auf dem Mond, und podcastet jetzt über den Weltraum. Schön, dass du da bist, Lutz Neumann.
Einstiegsfrage, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin ganz entspannt, ist ja Wochenende.
Und wie geht's den Sittichen?
Die Sittiche sind leider dem Lufthansa-Streik zum Opfer gefallen. Nicht, weil sie dann nicht fliegen konnten, sondern weil meine Nachbarin, die mir die Sittiche geben wollte, nicht in Urlaub fliegen konnte. Die wollte nach London übers Wochenende mit ihrer Tochter und das hat nun nicht geklappt. Deswegen keine Sittiche, leider.
Sittich-Sitter. Okay.
Genau, der Background ist, dass Lutz im Vorgespräch meinte, er müsste ja irgendwie auf Wellensittiche aufpassen. Die könnten eventuell im Hintergrund fiepen, tun sie aber nicht.
Machen sie nicht, nein.
Wie würdest du dich eigentlich vorstellen, wenn man dich jetzt fragt?
Allgemein würde ich sagen, ich bin ein ganz fitter, fast 52-Jähriger, der sich im Medienbereich rumtummelt seit, ach Gott, bestimmt schon 1990 mehr oder weniger.
Und wenn du jetzt in der Runde sagst, was du machst, was würdest du dann sagen?
In der Runde halte ich es eigentlich immer einfach, dass ich dann sage, also ich arbeite maßgeblich als Autor für Film, Film wäre jetzt weniger, aber hauptsächlich für Fernsehen und für Audioproduktion. Die Autorentätigkeit, manche nennen es Regie, manche nennen es Redakteur, gibt da verschiedene Bezeichnungen dazu.
Ja, verschwimmt auch je nach Projekt wahrscheinlich.
Genau, das ist total unterschiedlich.
Aber auch als Regisseur ist man ja manchmal dabei und da kommt man ja auch dann so ein bisschen rum. Dann wäre nämlich jetzt hier die nächste Frage erstmal gleich. Was war der ungewöhnlichste oder der beeindruckendste Ort, an dem du je gewesen bist?
Ja, beeindruckend sind viele, viele Orte gewesen, auf unterschiedliche Art und Weise. Da gibt es auch ein Ranking. Aber der allerungewöhnlichste Ort, da würde ich sagen, war Jan Mayen. Das ist ein Vulkan im Atlantik, wo eine Wetterstation, eine Klimastation und eine Militärstation drauf ist. Kennt fast niemand, liegt irgendwo zwischen Island und Spitzbergen im Atlantik.
Also darf man da dann überhaupt hin, wenn da so eine Militärstation ist? Das hört sich ja fast so ein bisschen wie so Sperrzone an.
Es ist im Prinzip, also war im Zweiten Weltkrieg mal sehr wichtig, Jan Mayen, als Wetterstation für die Bomber, die dann in Europa rumgeflogen sind. Wetter, klar, total wichtig, Sicht und sowas damals alles noch, ne? Und heute ist es von Norwegen verwaltet. Im Prinzip ist eine norwegische Militärstation im weitesten Sinne, also wird durch einen Offizier geführt. Da gibt's Ärzte, Köche, aber da sind eben doch Klimawissenschaftler, die dort halt arbeiten und leben. Das ist im Prinzip ein Vulkan mit einem Strand und dann landet man auch mit dem Flugzeug auf dem Strand.
Okay, das hört sich an wie so eine Supervillain-Insel von James Bond oder so.
Ja, so ein bisschen ist das auch so. Allerdings gibt es keine großen Bunker dort oder so, sondern es gibt da Olonkin City. Das ist im Prinzip eine Containerdorf im weitesten Sinne. Ne? Also es ist ein Containerdorf und da leben dann halt die Leute und werden eben aus der Luft, manchmal auch per Schiff versorgt.
Und im Vulkan gibt es noch so eine geheime Station mit.
Genau, eine geheime Station, die ist im Prinzip eine Saunahütte, die da am Rand des Vulkans steht.
Mit so einer Mondrakete.
Genau.
Das klingt schon sehr exotisch. Also selbst für dich, der jetzt eben kurz überlegen musste, ach, exotische Orte hatte ich jetzt so viele. Das ist nicht der einzige Ort halt, an dem du warst. Du hast es gerade gesagt, du hast so ein Ranking jetzt. Aber du hast ja auch noch ganz viele andere besucht. Und darüber reden wir dann auch noch. Jetzt geht's erstmal aber auf eine andere Reise, nämlich zurück in die Vergangenheit.
Ja, Jetzt gehen wir nämlich ganz weit zurück. Du warst an vielen abgefahrenen Orten. Kannst du dich aber noch an deine erste Reise oder deinen ersten Urlaub erinnern als Kind?
Als Kind?
Ja.
Erster Urlaub als Kind. Gott, das muss irgendwie einfach nur im Umland von Leipzig gewesen sein. Also da habe ich ja damals gewohnt. Ich bin in Halle geboren, 72, und habe da aber nicht lange gelebt und sind dann relativ zügig nach Leipzig gezogen. Und im Leipziger Umland haben wir dann meistens Urlaub gemacht. Das ist auch heute immer noch ein Erholungs-, also Bad Düben. Das ist so ein, im Prinzip sieht es ein bisschen aus wie Brandenburg. Da hast du so ein paar Wälder, damals wahrscheinlich noch Braunkohletagebau in Aktion. Heute sind das eher so diese neuen Seen, die jetzt überall entstehen da in der Region, also so Ferienorte. Und damals war Bad Düben schon ein Kurort gewesen. Und da kann ich mich so, das sind so die ersten Erinnerungen, da muss ich wahrscheinlich so 6, 7, 8 Jahre alt gewesen sein, dass wir dort in so einem Bungalow, Holzbungalow, irgendwo in so einem Kiefernwäldchen da irgendwie Urlaub gemacht haben, Fahrradtouren und sowas halt. Das ist so die erste Urlaubserinnerung. Und dass ich eine russische Freundin hatte, Galja oder so, ich glaube, die waren da im Nebenbungalow.
Mit so sehr mäßig isolierten Wänden, ne?
Richtig, also so, also im Prinzip eine Presspappen, als verkleidete DDR-Bungalow-Nummer, so mit Doppelstockbett drin, was gequietscht hat, so, ja.
Also du hast jetzt gesagt, du kannst dich noch an eine russische Freundin erinnern. Gibt es da noch irgendwie so Bilder, die du im Kopf hast, die dir jetzt einfallen?
An was ich mich gut erinnern kann, ist so der typische DDR-Spielplatz mit so einer aus so einem langen Rohr geschweißten Wippe, wo dann irgendwie so ein Holzsitz rechts, links drauf war. Oh. Und dass man da irgendwie gewippt ist, dann waren so halb eingebuddelte LKW-Reifen, wo man dann halt immer oft dutzte, wenn man dann halt jeweils unten war, so, ne? Ja, ansonsten nur, dass es warm war.
Aber du, es ist ja so, Geld macht nicht glücklich, aber Glückskekse machen ja manchmal glücklich oder bringen Glück. Oh. Und wir haben jetzt hier nämlich Adrian immer mit so einem neuen Feature. Ich hoffe, er hat noch welche in seinem Säckchen drin oder hast du schon alle aufgeknabbert, Adrian?
Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe für 2,39 damals 12 Glückskekse gekauft. Und ich würde jetzt hier einfach mal einen rausnehmen. Ganz random, wie bei der Lottoziehung. Und dann können wir mal gucken, was auf dem Spruch steht.
Der ist jetzt für dich, Lutz. Also der ist dich, jetzt Lutz, sozusagen dein Fortune Cookie.
Ich mache jetzt hier live auf. Geht nicht auf, schon wieder.
Wie er mal so stöhnt, als wäre das so voll der Herkules Jobs.
Das ist Hörspiel, das ist wie bei den drei Fragezeichen. Oh, ich mache den Keks auf. So, jetzt habe ich ihn zerbrochen. Auf ihre Spürnase können sie sich verlassen.
Mhm. Ja, stimmt.
Cool.
Pass mal wieder. Was deinen Lebensweg angeht, wie wichtig ist für dich so ein Instinkt, so eine Spürnase?
Also ich habe immer so, Hunde können sehr weit riechen, ne, und sehr vielfältig riechen. Ich stelle mir das immer so vor, dass wenn Hunde unterwegs sind, dass die quasi diese auf der olfaktorischen Ebene, ja, das wirklich so 3D-mäßig wahrnehmen. Also quasi wie so ein Overlay über das, was sie sehen und hören. Die können halt im Prinzip damit schon sehr zeitig entscheiden, vielleicht in welche Richtung sie gehen wollen und können Wege sehen, die anderen noch verborgen sind. Ne?
Ja, die schnüffeln die Wege sozusagen. Ja.
Genau, und deswegen wirken die manchmal sehr ferngesteuert. Ne? Und bei Menschen ist es natürlich deutlich eingeschränkter, eine gute Nase oder eine gute Intuition zu haben. Ja. Das glaube ich einfach, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und das heißt noch lange nicht, dass man alles gleich wahrnehmen muss oder alles kommentieren muss oder alles in die Arme schließen muss. Es gibt, glaube ich, eine Aufmerksamkeit, die ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Und ich glaube, diese Art von Aufmerksamkeit oder Intuition, das hatte ich schon immer, dass ich gemerkt habe, was interessiert mich. Und dann gibt es so kleine Stückchen, die einem so entgegenrollen, wo man dann sagt, na, die könnte ich ja mal aufheben, wie so Brotkrumen, die jemand hat fallen lassen. Und den folgt man dann eher und sagt, das könnte der richtige Brotkrumenweg für mich sein. Und der biegt doch manchmal ganz falsch ab, ne? Und kommt man dann trotzdem wieder auf dieselbe Schiene und man kriegt mit am Ende, dass viele Abwegigkeiten im Späteren nochmal eine Rolle spielen und wichtig werden. Und deswegen ist Intuition eigentlich meiner Meinung nach nur offen für einen möglichen Weg. Und wahrscheinlich gibt es sogar viele mögliche Wege, die irgendwo hinführen und einen zufrieden machen können oder Spaß machen können. Oh. Muss aber dann vielleicht auch einfach den Mut haben, die Brotkrumen aufzunehmen und loszugehen.
Die Raumbeschreibung.
Du sitzt gerade in Berlin, ne?
Mhm.
Und Wenn du jetzt um dich guckst, was siehst denn du?
Ich sehe gerade meine Tochter, die sich mit den lustigen Playmobil-Dragons gerade beschäftigt. Zum Geburtstag noch ein paar bekommen.
Ja.
Und wenn ich rausschaue aus dem Fenster, sehe ich Sonne und meine Bienen, meine Wildbienen, die da rumfliegen. Wir haben so einen kleinen Wildbienenkasten auf unserem Austritt. Wir haben keinen Balkon, wir haben nur so ein französisches Fenster. Mhm. Die fliegen da rum und ich sehe, dass das Fenster ziemlich dreckig ist, weil die Sonne durchscheint und Streifen macht. Und ansonsten gucke ich hier drüben einfach quasi auf die Lüchner Straße, Ecke, Stargarder Straße, da wo ich wohne.
Ja.
Die halbgare Recherche.
Da würde ich nämlich jetzt die halbgare Recherche machen. Halbgar deswegen, weil es unverständlich und falsch sein kann. Wir haben schon rausgefunden, über dich findet man gar nicht so viel raus. Also ich habe jetzt so IMDb und deine Bio und so gefunden auf so einer Website, die auch nicht so leicht zu finden war. Aber, dass du zum Beispiel 72 in Halle geboren bist, das habe ich nicht rausgefunden. Wenn du krasse Anekdoten hast oder was korrigieren musst, dann kannst du einfach reingrätschen, ne?
Ich habe immer krasse Anekdoten.
Gut, dann haben wir hier ein paar Anker für krasse Anekdoten.
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ergänzen. So ein Lebensweg klingt ja meistens auch so ein bisschen wie so eine Erfolgsleiter, ne? Also vielleicht können wir ja auch gerne mal so die Sachen, die da jetzt fehlen.
Oh ja, die Lücken.
Da kannst du auch gerne mal so ergänzen, wie das vielleicht auch hätte laufen können oder auch eben nicht gelaufen ist. Das klingt immer wie so ein großer Plan, aber manchmal ist es ja auch vielleicht wirklich nur ein Zufall gewesen.
Wie es dazu kam, dass du Filme machst, eine Leidenschaft für Weltraum, die Fliegerei, die Fotografie für fremde Kulturen hast, erfahren wir jetzt in der halbgaren Recherche. Du kommst aus Dresden, sagt das Internet. Aber jetzt hast du ja schon gesagt, du bist wahrscheinlich in Halle geboren. Nee, sicher. Und jetzt hast du eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker in Dresden. Und dann Studio- und Kameratechnik in Dresden gelernt, ne?
Ganz
nee. Anders. Siehst du?
Also, ich kann's ja kurz gerade rücken. Also klar, in Halle geboren, hatte ich ja schon gesagt, dann circa 8 Jahre in Leipzig gelebt, bis ich so 10 war, also 4. Klasse. Dann ist mein Vater versetzt worden, der war damals bei der NVA. Eigentlich nicht bei der NVA, sondern eigentlich also bei der Bereitschaftspolizei, was aber so paramilitärisch quasi gewesen ist damals, und war der Offizierslehrer. Und der ist dann halt versetzt worden an die Offiziershochschule nach Dresden, deswegen sind wir umgezogen, sind dann 80 in Dresden gewesen. Und deswegen bezeichne ich mich auch als Dresdner, weil ich da quasi die prägenden Jahre letztendlich auch als Teenager und so dann natürlich entsprechend gelebt habe. Und 89, dann quasi nach Schulschluss, nach der 10. Klasse, konnte ich leider nicht auf die EOS gehen, was damals das Gymnasium gewesen war. Hatte unterschiedliche Gründe, aber auf jeden Fall nicht den Grund, weil ich so schlecht in der Schule gewesen wäre, weil das war ich nicht. Es hatte wahrscheinlich eher so ein bisschen politischen Hintergrund. Genau, und da musste ich natürlich einen Beruf lernen und bin dann bei den Pentagon-Kamerawerken in Dresden, die die Praktika-Kameras hergestellt haben. Da habe ich dann als Industriemechaniker quasi als Lehrling angefangen. Ich sage immer quasi, ich muss mir das wieder abgewöhnen. Ja, und dann kam halt irgendwann die Wende, dann klapperte das alles zusammen. Aber ich habe dann die Ausbildung dann später im Westen noch zu Ende gemacht, nachdem man uns dann nochmal ein Jahr zurückgestuft hatte.
Ach, du bist dann wirklich in den Wendejahren genau irgendwie in dieses Loch reingerasselt.
Genau, volle Granate, dieses Findungsding. Manche haben dann halt einfach die Ausbildung abgebrochen. Ich habe mir dann aber gesagt, so, naja, ich habe jetzt da irgendwie auch schon Zeit investiert, ich kann sie jetzt auch zu Ende machen. Also es ist ja bloß eine Berufsausbildung, ne? Und
aber eben nicht mehr bei der Praktika.
Genau, also Pentagon wurde ganz schnell abgewickelt. Das ging ratzifatzi, da kamen so dann die Headhunter aus dem Westen rüber und haben sich dann die ganzen Lehrlinge, die guten Lehrlinge rausgepickt und denen Angebote gemacht, die du nicht ausschlagen konntest. Ja, also was das Lehrlingsentgelt betrifft, was halt so Goodies betrifft und so, da das war schon extrem unterschiedlich zu dem, was im Osten dann damals natürlich irgendwie möglich war. Ne? Und dann bin ich nach Bayreuth gegangen innerhalb kürzester Zeit, das muss dann schon enden. Das muss Anfang 91 oder sowas muss das dann gewesen sein. Und habe dann in der Nähe von Bayreuth die Berufsausbildung dann einfach zu Ende gemacht.
Wann fing es denn an bei dir mit den Dokumentationen und dem Film? Also ich weiß, dass du seit den 2000ern in Berlin lebst.
Ich kann es ja ganz kurz skizzieren, also so kurz wie es geht, ja. Also Bayreuth quasi die, schon wieder, ihr müsst mich auf das quasi hinweisen. Ich weiß nicht, warum man das macht. Früher war es mal so
zu sagen. Ja, ist aber dann so ein bisschen wie der rosa Elefant, wenn ich jetzt immer sage, sag nicht quasi.
Also mich würde es jetzt interessieren, wie bist du jetzt dann von Bayreuth nach Dresden gekommen?
Also bin dann von Bayreuth wieder zurück nach Dresden. Ja, er hat mir zwar angeboten, dass ich Technikerstudium machen kann, also parallel Abitur machen. Und was ich übrigens in Dresden noch angefangen hatte, auch auf der Abendschule hatte ich schon mit Abitur angefangen, aber das war wirklich schwer, neben der Ausbildung dann abends immer noch zwischen 16 und 21 Uhr dann nochmal Schulbank zu drücken. Also da war ich auch nicht gut. Also da habe ich einfach gemerkt, dass das mir zu viel wird. So. Mhm. Und neben, dass du noch Teenager bist und eigentlich auch ein bisschen auf Party gehen willst und sowas halt, ne? Und da wie auch immer, also auf jeden Fall Bayreuth war irgendwann abgeschlossen, Technikerausbildung habe ich ausgeschlagen, habe gesagt, nee, ich gehe wieder zurück und bin dann nach Dresden zurück und habe Zivildienst gemacht, damals noch 18 Monate, glaube ich, beim Malteser Hilfsdienst, also ich im Prinzip Essen gefahren, ich habe behinderte Menschen, alte Menschen gefahren, also in so einem BTW, in so einem Behindertentaxi. Und ich bin dann ein bisschen in den sozialpädagogischen Bereich rein, war dann nochmal auf einer Erzieherschule, habe Kindergärtner anderthalb Jahre gemacht. Also gelernt, das war damals noch ein Ausbildungsberuf, der ging 2 Jahre oder 2,5 Jahre damals. Und habe das aber nicht zu Ende gemacht, weil ich dann währenddessen so ein bisschen gemerkt habe, das ist jetzt nicht so mein Fall. Dann habe ich aber erstmal 2, 3 Jahre dann so 95 rum hauptsächlich eigentlich noch Party gefeiert. Also da habe ich im Prinzip das Teenageralter nochmal nachgeholt, bin dann mit meinen ganzen BMX-Kumpels da irgendwie unterwegs gewesen und keine Ahnung, Inlineskaten, das Aggressive Fahren ging damals so los, das haben wir dann gemacht und sind da irgendwie durch die Stadt gebolzt und im Prinzip haben wir eigentlich nur Party gefeiert und wenn wir nicht gefeiert haben, haben wir Videospiele gespielt. Die ersten Playstations kamen dann raus.
Ja, ich musste jetzt gerade an Tony Hawk denken, das war gerade echt eine Zeit, da ging alles so los, ne? Also wenn du jetzt sagst, Inlineskaten, BMX, das war eine wilde Zeit, die 90er.
Dann hatten wir eine WG, die ganz cool war, aber im Prinzip sind wir so die Kiffer-WG gewesen, ne? Und dann hast du halt rumgehangen, Playstation gespielt, haben viel Musik gehört, sind viel in Clubs gegangen natürlich, waren da in der Dresdner Neustadt, die war damals wirklich noch alternativ, mit besetzten Häusern und war halt eine coole Gemeinschaft so, ne? Für eine gewisse Zeit. Und dann hat sich's halt irgendwann ergeben, dass meine Mutter dann irgendwann so, das muss so 97, 98 irgendwas gewesen sein, hat gesagt, du kannst das hier nicht mehr so weitermachen, das geht mir auf die Ketten und muss man jetzt mal wieder ein bisschen Geld verdienen und so. Und ich so, ja, und meine Mutter hatte damals bei der Bundeswehr gearbeitet, als in so einer Standortverwaltung eben für die Offizierschule des Heeres, die dann nach Dresden gezogen ist. Und da waren damit immer so Jobs frei und da waren Job in der Küche frei, also als Küchenhilfe. Und habe ich da dieser Küche da irgendwie ein bisschen mit rumgemuddelt und irgendwann hatte ich, glaube ich, einen Bandwurm oder so. Also, oder Bandwurmverdacht und dann durfte ich da nicht mehr in die Küche rein. Und dann wurde aber parallel im Fachmedienzentrum, also die sich mit Fernsehstudios, mit Audio- und Videotechnik beschäftigt haben, also so Fernsehstudioartig mit so AB-Rollschnittplätzen und auch schon den ersten nichtlinearen Schnittplätzen. Also da gab es dann schon einiges an Technik und da habe ich dann gesagt, naja, ich würde mich dafür nochmal bewerben und dann bin ich da wirklich als Fachmedienangestellter dann gelandet und da war dann so auch diese erste größere Zusammenkunft überhaupt mit Audio- und Videotechnik und Kameraarbeit und Studioarbeit und da habe ich dann die Grundlagen, im Prinzip die technischen Grundlagen dann in den 2 Jahren, die ich dort war, gelernt, bis es mir dann zu langweilig war und ich eben doch gemerkt habe, dass da kommst du nicht weiter, das ist irgendwie so eine, ja, da wird nicht mehr viel passieren, außer dass du deine regulären Lohnerhöhungen irgendwann bekommst und vielleicht irgendwann Abteilungsleiter sein könntest oder so, ne? Und dann hatte ich, wie gesagt, keine richtige Lust mehr auf diese Bundeswehrgeschichte da. Das war mir einfach alles zu eng und bin dann da raus und habe dann mit einem Freund aus der Neustadt, haben wir uns dann ein Schiff besorgt. Das war so ein Elbkahn, so 30 Meter lang von Tschechien. Das war mal eine alte Fähre, die dann als Restaurantschiff ausgebaut war und die haben wir dann irgendwie für ein Appel und ein Ei irgendwie gekauft, ich glaube 20.000 Mark oder sowas und haben die dann wieder umgebaut und wollten Partykahn draus machen.
Na geil.
War auch alles im Fluss und hat alles, im wahrsten Sinne des Wortes, im Fluss, hat auch alles soweit funktioniert und die Jungfernfahrt stand schon fest und dann kam nochmal der TÜV quasi nochmal an Bord, die das halt nochmal schlussendlich abnehmen mussten und die haben dann nochmal eine Wandstärkenmessung gemacht, also wie dick ist das Blech unten, ne, an dem Schiff und dann haben die aber festgestellt, dass das zu dünn. So, also es entspricht nicht mehr den Normen und müsste halt ausgetauscht werden. Und dann war natürlich, in dem Moment war alles vorbei, weil das wären Investitionen gewesen, die dann nicht mehr tragbar waren. Und dann wurde das Schiff stillgelegt. Ist später dann im Winter mal zerdrückt worden, wirklich durch Eis im Hafen in Dresden, in der Neustadt. Ist dann abgekluckert. Irgendwann hat es jemand gehoben. Und ich habe dann in Dresden noch relativ lange noch normale Veranstaltungen gefahren, also hauptsächlich so im Reggae-Hip-Hop-Bereich. Mhm. Und das hat sich aber auch nicht so richtig gerechnet. Und das war alles.
Ich glaube, das hat sich nie gerechnet.
Ja, das war halt schwierig. Also es ging irgendwie, ne? Und hat auch Spaß gemacht. Und auch die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, waren auch ein bisschen mehr. Wir haben mit Kochen und mit irgendwelchen Performances und irgendwie coole Locations gesucht. Also, ja, also einfach so versucht, verschiedene Sachen, so kulturelle Sachen zusammenzubringen. So, das hatte dann auch schon was mit meiner damaligen Freundin, jetzt Frau, zu tun, die dann auch ganz viel an Ideen noch mit reingebracht hatte, die so aus dem Theaterbereich damals kam und dann auch viele natürlich coole Leute in Dresden kannte, auch so die aus der schwulen Szene und diese Fotografie, Dance und Zeug und irgendwie unterschiedlichste Sachen gemacht haben. Und da gab es verschiedenste Einflüsse. Und das war eigentlich ganz witzig und auf Dauer tragfähig nicht. Auch die Konkurrenz war ein bisschen pissig und so. Das war alles ein bisschen schwierig. Und dann kam eine Zeitungsannonce. Ich habe dann damals ja noch Zeitungen, ganz normal hier, ne, Papierzeitung. Das war so um 2001, muss das gewesen sein. Mhm. Und da war eine Annonce drin, dass sie Kameraleute suchen für die MS Deutschland, für das Traumschiff.
Ja, Überleitung, Dankeschön.
Das war eigentlich der Initialpunkt, wo dann wirklich was losging. So.
Okay, krass. Das heißt, das war dann auch so dein erster Job als Kameramensch auf diesem Traumschiff, ne?
Genau. Also es gibt ja zwei verschiedene Sachen. Also das Traumschiff ist einerseits eine Filmkulisse gewesen für die Serie, ne? Das war am Anfang noch MS Berlin, glaube ich, bis Mitte der 90er. Und die MS Deutschland war ein neues Schiff. So für 300 Gäste, so was in dem Dreh, würde ich sagen. Also eher so luxuriöses Expeditionskreuzfahrtschiff, würde man heute sagen. Weil es ja total winzig, wenn heute sind irgendwie tausende Menschen auf Kreuzfahrtschiffen drauf, ne? Und damals irgendwie 300.
4.000 bis 6.000 waren es, glaube ich, jetzt. Die neuen sind ja so riesig, die sind ja ganze Städte auf einem.
Genau, und damals war das halt noch ein total exklusives Business, ne, auch richtig teuer. Ja, und dann habe ich mich da beworben, die haben mich auch gleich genommen. Ich musste dann schnell zu Bräuninger mir noch einen Anzug besorgen, weil ich da zum Kreuzfahrtteam dann quasi dazugehört habe. Ne? Und dann habe ich noch schnell das Handbuch gelesen von der Kamera. Damals kamen so die ersten Digitalbänder auf. Und dann habe ich angefangen, den Film da zu drehen. Also nicht alleine, war noch.
Nimm mich mal kurz mit. Du hast es ja gerade schon erklärt. Das war ein Kreuzfahrtschiff, was auch in echt Kreuzfahrten gemacht hat. Aber genau. Es gab auch diese Serie, die auch auf diesem Schiff gespielt hat, Traumschiff.
Es gab, die hat auf diesem Schiff gespielt und wurde auch auf dem Schiff gedreht, aber eben nur so im paar Wochen lang, und ansonsten ist das ganz normal in der Weltgeschichte rumgefahren, hat Kreuzfahrten gemacht und die Reisefilme wurden an Bord gedreht für die Leute, weil damals war ja...
Das wollte ich wissen, du hast nicht diese Serie gedreht, sondern du hast auf dem Schiff quasi bei dem normalen Reisebetrieb eine Kamera gemacht.
Mhm. Genau, also das ist so gelaufen, ne? Du hast einen Kreuzfahrtchef, ne? Der ist der Confrancier, der kümmert sich um das Ballett, was an Bord ist, und das Orchester, was an Bord ist, und da gibt es ja ein riesen Kulturprogramm und ein Kino. Und dann gibt es eben die zwei Kameraleute, die dann unterwegs sind und während der ganzen Bordgeschichten, die an Bord passieren, aber dann auch den ganzen Landausflügen, also ob jetzt in Norwegen, in Oslo, irgendwo dann auf den Shetland-Inseln oder in Färöer und Nordnorwegen und Spitzbergen dann am Ende natürlich auch und so. Die einfach diese Ausflüge mitdrehen, weil damals die Leute ja noch nicht wie heute jetzt selber gedreht haben mit ihren Handys oder so, ne? Ja. Sondern das war eher die Ausnahme, dass jemand mal eine Hi8-Kamera oder eine kleine neue Digital-DV-Kamera oder sowas dabei hatte. Die waren ja unfassbar teuer. Und deswegen war es ganz normal, dass man einen Reisefilm für die Leute dreht. Und da wurde jeden Abend dann geschnitten, das, was man am Material eingesammelt hatte, vertont, also mit Text und Musik. Und Kommentare eingesprochen, das hat dann der Kreuzfahrtchef gemacht. Und dann wurde das jeden Abend im Kino gezeigt.
Ach krass, also das heißt, es war eben für die Leute dort, du hast für die Touristen dort Dienst geleistet, Film gedreht.
Ich stelle mir das jetzt so vor, dass es im Gegensatz zu dem zu der Serie, wo man ja quasi die ganze Zeit nur immer die Menschen sieht, dass man wahrscheinlich eher das filmt, woran man vorbeifährt, oder? Oder was sind da die schönen Bilder des Tages?
Ja, an so viel fährst du ja gar nicht vorbei. Du bist halt auf dem Meer, ne? Da fährst du hauptsächlich am Wasser und Himmel vorbei. Aber das Wichtige sind ja die Landausflüge. Das ist ja auch das, um was es am Ende geht. Also du fährst die wichtigen Häfen an, hast dann dort einen Transfer. Zum Beispiel auf Island wirst du dann mit dem Bus abgeholt, fährst in die Blaue Lagune. Dann können die Leute in die Blaue Lagune gehen oder nach Reykjavik reingehen. Dasselbe gilt dann eben, du hast im Prinzip aller zwei Tage, mehr oder weniger, läufst du irgendeinen Hafen an oder aller drei Tage. Da ist man zum Beispiel, wenn man in Oslo dann war, es war Bergen. In Bergen sind wir angekommen, genau. Und dann gibt es irgendwie einen Ort, ich komme jetzt gerade nicht auf den Komponisten, berühmter norwegischer Komponist, Kriegwars. Da gibt es einen Ort und da ist ein Häuschen und da steht ein Flügel und dann werden die Leute dahin gebracht und dann geht man durch den Garten und dann geht man in das Häuschen, da gibt es ein Konzert. Also das hast du halt gedreht. Ne? Du hast die Leute gedreht, da war auch wichtig, die Menschen zu drehen, dass sie sich halt auch wiedererkennen, dass sie allen beweisen können, sie waren dort. Und so gab es verschiedenste Aktivitäten eben bis hoch in die Arktis, ne? Nach Spitzbergen. Da bin ich übrigens erst einmal in Jan Mayen vorbeigefahren. Und dann ist man irgendwann nach ein paar Wochen in Spitzbergen oben angekommen und dann ist man wirklich so zu den Gletschern gefahren, hat da irgendwie das Gletschereis abgehackt und irgendwie Cocktails auf der Scholle getrunken. So, ne? Und das war so der erste mediale Aspekt mit allem drumherum, wo mich diese Expeditionsnummer so gepiekst hat. Also dieses irgendwie da rumfahren und Leute beobachten, Land filmen, irgendwelche Storys irgendwie anschauen und dieses Unterwegssein. Ne? Und das war...
Gib uns doch mal eine Jahreszahl, weil ich hab...
Das war 2001.
Ah, okay.
Ich bin dann nämlich zurückgekommen, irgendwann im September und da war 9/11. Da war ich gerade wieder zurück und wollte eigentlich nochmal fahren. Und dann haben sie aber sich für einen anderen Kameramann entschieden, dessen Frau auch an Bord war. Also es war einfach für die so ein bisschen, ja, ist dann wahrscheinlich einfacher, wenn jetzt jemand mit, also wo der Partner mit an Bord ist. War ein bisschen schade, aber war ja trotzdem gut, weil dann haben sich ja ganz viele andere Sachen danach weiterentwickelt. So, ne? Also sonst wäre ich vielleicht da kleben geblieben.
Das ist so der Initialmoment, ne? Dass dann so deine Faszination für das Reisen geboren wird und auch das Kennenlernen anderer Kulturen, ne?
Ja, und die Dokumentation eben auch, ne? Also filmerisch. Ja.
So Appetit geweckt.
Genau, das noch als kleine Anekdote am Rand. Also du hast dann irgendwann diesen Film fertig gehabt. Ne? Ich habe ja auch irgendwo auch noch diese VHS-Kassette rumliegen. Ne? Und dann konnten die Leute am Ende ihrer Reise den Film kaufen. Mhm. Also als Kopie. Und da hat dann eine VHS-Kopie hat, glaube ich, 300 Mark gekostet.
300 Ui. Mark.
Naja, das ist gehoben, das Preisig.
Das war noch kurz vor Euro, ne? Dann die DVD hat, glaube ich, 500 oder sowas gekostet. Und wir hatten ja ungefähr so um die 250, 270 Passagiere, Passagierinnen an Bord. Und gekauft worden sind damals, war der meistverkaufteste Film, ist mir gesagt worden, zumindest bis dato. Und das sind über 400 Kopien gekauft worden. Also die Leute haben zum Teil zwei Videos gekauft dann gleich.
Ich muss sagen, für mich war das nämlich jetzt ein Novum. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Beiprodukt gibt, aber ich schätze mal, die haben damit auch deine Stelle finanziert. Eigentlich finde ich das eine gute Idee, weil ich meine, damals hattest du keine Handys, mit denen du alles mitgefilmt hast, ja. Ne, sondern die konnten dann einfach chillen. Ne, das, was heutzutage keiner mehr macht, sondern heutzutage ist ja die ganze Zeit bist du im Dokumentationsmodus und nimmst dauernd irgendwelche Stories auf. Und das konntest du da einfach abgeben. Das hast du dann gemacht.
Genau. Und das, ich glaube, dass das den Urlaub für viele auch heute, wenn das heute noch gäbe, also jetzt in der Art, ne? Wenn es heute noch gäbe, dass das viel, viel in den Urlaub viel Druck rausnehmen würde. Also dieses, ich muss das irgendwie dokumentieren, ich muss das ständig posten und so, ne? Ich muss ständig irgendwie zeigen, wo ich gerade bin und was ich gerade tue. Und hier ist das einfach so ganz entspannt gewesen, ne? Und das war auch sehr lustig zum Teil, wenn wir die abendlichen Aufführungen hatten. Die Leute haben gelacht über sich selber zum Teil. Das war sehr, sehr witzig. Also es war insgesamt alles ziemlich gechillt. Also,
außer für dich, weil du hattest ja dann die Pressure, du musstest das ja dann für alle machen. Scheinbar hast du es ja auch ganz gut gemacht, sonst wäre es ja nicht so oft gekauft worden.
Du hältst dich an 3-4 grundlegende Dinge. Du kannst da nicht viel falsch machen. Du lässt die Kamera möglichst im Idiotenmodus laufen, also dass eine automatische Belichtung halt irgendwie hast, so, weil die Zeit hat man dann manchmal nicht gehabt und nicht die Erfahrung. Also das sind einfach so ein paar ganz grundlegende Dinge, die Kadrierung halbwegs halten und so, ne, die Köpfe nicht abschneiden, die Hände nicht abschneiden und dann bist du schon auf der sicheren Seite mit dem Material.
Das sagst du jetzt, nachdem du ja, das können wir jetzt ja schon mal vorab sagen, doch dann mehr oder weniger so eine Art Reisedokumentarfilmer geworden bist auch. Aber wie hast du das denn früher ohne Ausbildung alles gewusst? Hast du es intuitiv richtig gemacht oder?
Ja, ein bisschen was habe ich in dem Fach Medienzentrum ja schon mitgekriegt gehabt. Ja. So, ne? Und wir haben natürlich auch
ausprobiert.
Wir haben ausprobiert, genau, und auch natürlich ein paar Sachen gelesen oder Filme auch geschaut und Literatur natürlich so, ne? Damals, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, ich glaube, wir hatten damals auch die Bewerbung für meine Frau gemacht, für die Bauhaus-Uni, für Mediendesign und da haben wir auch einen Film abgegeben, als Bewerbungsfilm, das haben wir da damals gemeinsam gedreht, also sie hat das ganze Konzept entwickelt und die ganze Schneiderei und Umsetzung, das war dann halt so der Bewerbungsfilm und da habe ich mich dann irgendwie irgendwie so ein bisschen parallel natürlich dann auch mit Filmaufbau, Filmgeschichte und sowas beschäftigt. Das hat mich ja trotzdem schon vorher interessiert. Ne? Und ja. War schon immer auch ein Cineast, dass ich total gerne ins Kino gegangen bin. Und gelesen habe ich sowieso schon ganz viel und deswegen dann auch mal durchaus mal hier und da so ein populärwissenschaftliches Fachbuch zum Filme machen oder so. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so eine Eingebung, sondern das sind so ein paar grundlegende Sachen. Und du bist natürlich auch da vor Ort dann von dem langjährigen Kameramann, der ja schon an Bord war, der hat mich natürlich auch gebrieft und mir gesagt, pass auf, darauf musst du achten, da musst du drauf achten. Und
lass uns doch mal weiter in der Bio, weil wir sind ja noch 2001 und ich würde ja gerne noch ein bisschen hier in die Gegenwart rutschen. Adrian, was hast du als nächstes in deiner Tabelle stehen?
Ja, ich hatte erst kein Datum, aber ich habe jetzt mal so ein bisschen auf IMDb rumrecherchiert und hoffe, dass diesmal die Zeit stimmt. Ungefähr ab 2009 machst du Dokumentarfilme, Reiseformate für ZDF, Dreisat, Arte. Kann das sein?
Das stimmt. Es ging so ab 2007, 2008 ging es langsam los.
Die Arte 360-Reportage, die Donauten, hinter den Kulissen von Venedig. Und da sehen wir wieder dieses Thema, ne? Kulturen und Reisen. Ne?
Genau.
Wie bist du da über diese 2001er-Schiene drauf gekommen, oder?
Ich bin da 2001 dann langsam nach Berlin gewechselt. Also ich habe dann schon in Berlin, also nach dieser ganzen Geschichte mit der MS Deutschland, wo ich ja dann, wie gesagt, nicht nochmal mitgefahren bin, weil es dann sich nicht ergeben hat, habe ich dann mich in Berlin dann bei Produktionsfirmen gar nicht so sehr beworben, sondern einfach bloß angerufen, weil die haben überall Kameraleute gesucht. Weil damals gab es in Berlin noch TV Berlin und Spreekanal, also solche Spartenkanäle. Also es war eben noch Prä-YouTube-Zeit. Ne? Also da war ja noch nicht mit YouTube und so, sondern du hattest dann halt diese Kanäle und da wurden ständig irgendwelche Urlaubswerbeclips für die Ostsee oder Immobilienclips zum Verkauf. Und da haben sie halt ständig Leute gebraucht, die eben einfach Material liefern dafür. Und dann da bin ich dann regelmäßig nach Berlin gefahren.
Mhm.
Hab dann irgendwie 3-4 Tage in der Woche dann hier in Berlin irgendwie lustige Sachen gedreht oder auch an der Ostsee oder in Bayern unten oder irgendwelche Hotels und sowas halt. Also alles so redaktionelle Werbung im Prinzip. Und da als Kameramann gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich so viel in Berlin, jetzt kann ich aber auch eigentlich nach Berlin ziehen. So. Und dann habe ich im Jahreswechsel auf 2002 sind wir dann umgezogen in die Liebigstraße, hier neben das besetzte Haus. Über einen Kontakt von meiner Frau damals in Weimar habe ich einen Regisseur kennengelernt, der bei Dolezal-Rossacher, bei der Doro gearbeitet hat. Dolezal-Rossacher, die kennt man, das sind so die Filme, die großen, das sind Österreicher und die machen so Musikfilme oder haben Musikfilme gemacht, also die Rolling Stones begleitet und diese großen Konzertfilme und sowas machen die auch heute noch und die hatten damals ein riesengroßes Musikvideo-Department am Leuchnerdamm in Kreuzberg. Und da hatte ich mich beworben und bin dann im Mai, glaube ich, oder im April irgendwas, oder vielleicht war es auch schon März, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war ich noch gar nicht so sehr lange in Berlin, bin ich dann da als Produktionsassistenz eingestiegen und dann haben wir da Musikvideos gedreht. Also so wirklich so von, ich sage jetzt mal, von Herbert Grönemeyer bis zu diesen ganzen, was waren das damals hier, No Angels, Broses, also diese ganzen gecasteten Bands oder auch internationale Acts, glaube ich, auch Rammstein war dabei und alles Mögliche. Haben wir im Prinzip am Fließband Musikvideos gedreht, ohne Ende.
Das war damals noch Big Business, ne?
Das war riesen Big Business, gab's richtig Budget und so, ne? Und da hast du auf 16 mm, also analog oder 35 mm gedreht, da bist du mit 3 Lichtzügen da irgendwie hingefahren, hast da irgendwie Bambule gemacht, ganze Zirkuszelte aufgebaut und ganze riesen Locations gemietet.
Die große Zeit des Musikfernsehens noch.
Richtig.
Und die ging dann aber auch irgendwann zu Ende.
Die ging dann just in diesem Jahr eigentlich mehr oder weniger zu Ende. Ja, aber das hat aber irgendwie was damit zu tun, dass dann diese Online-Geschichten langsam aufkamen und dann war auch immer mit dieser Verteilungskampf, also über die Sendeplätze und dann haben sich die ganzen Labels aneinander gezickt. Ja, und dann war das irgendwie relativ schnell vorbei, aber in diesem Zuge habe ich halt total viel gelernt, wie Produktion funktioniert. Also wie funktioniert die Produktion von filmischen Werken, also eher so Richtung Spielfilm, weil das wird ja wie ein Spielfilm produziert, bloß eben innerhalb von einem Tag.
Ja.
Es gibt halt ein Drehbuch im Gegensatz zum Dokumentarfilm, ne, wo du ja eher guckst, was kommt, ne?
Genau, also du hast halt, also es gibt halt alles, alle Gewerke, also vom Kostüm über Bühnenbau, über Beleuchter, über das ganze Kameradepartment und Grip und Operator in verschiedenster Art und Weise bis hin zu Maske und oh Gott, also im Prinzip hast du halt alles in diesen Musikvideos komprimiert, was es beim großen Spielfilm, bei den großen Produktionen gibt, aber eben hast halt maximal 1-2 Tage Zeit, das irgendwie runterzureißen. In der Hochzeit haben wir irgendwie 5 Musikvideos in der Woche gedreht. Und also wir jetzt als Abteilung, ne? Und ich war da halt Produktionsassistent, dann später Produktionsleiter für kleinere Musikvideoprojekte.
Gibt's noch eins, das du da als eigene Produktion sozusagen dann verantwortet hast? Kannst du dich noch erinnern?
Da gibt's ein paar, glaube ich. Aber das sind dann nicht die großen Acts gewesen, aber als Produktionsassistenz, also oder Produktionsleiter oder Line-Producer hat man das ja dann genannt, ne? Mhm. Das waren dann schon einige. Ich war meistens so die rechte Hand vom Herstellungsleiter oder von der Produktionsleiterin. Mhm. Und habe die Organisation quasi übernommen. Also ich hatte mit den Finanzen dann weniger zu tun, sondern wirklich so dieses, wir brauchen in nächster Woche ein Zirkuszelt mit Clowns. Bitte jetzt finden, weil da wollen wir gerne irgendwie für die Frau Nasic irgendwie das neue Video drehen, sowas halt. Und das ist halt dann, musst du dann halt finden und irgendwie organisieren, ja, mit den Leuten quatschen, tun und so. Da gibt es unterschiedlichste Sachen, die zum Teil schwierig zu organisieren waren, zum Teil recht einfach zu machen waren.
Der Grund, warum ich frage, ist halt eigentlich, ich habe ja vorhin gesagt, so manchmal lief ja auch nicht alles richtig und ich habe jetzt halt auch schon mal bei Musikvideos und Adrian übrigens auch, ja so, keine Ahnung, Mäuschen gespielt oder sogar ein bisschen war ich beteiligt und ich weiß, dass es halt nie so läuft, wie man es plant, weil dann hast du dieses Zirkuszelt und dann, weiß ich was, dann regnet es im Strömen und du kannst den ganzen Dreh abbrechen, du hast aber nur dieses kleine Zeitfenster und musst dann wahnsinnig viel improvisieren, weil die Leute kommen jetzt nicht irgendwie alle 4 Tage mal aus London angereist, sondern die sind halt da und du musst es dann halt auch irgendwie machen, ne? Also irgendwie muss es dann gemacht werden, wie auch immer.
Also eine Geschichte, das war Sarah Connor mit Wycliffe Shawn, das war so ein International Ding, also das findet ihr auch noch, das Video A One Night Stand hieß das damals und das war das allererste Video, wo ich noch als Produktionsassi mitgearbeitet habe und keine Ahnung davon hatte, wie sowas produziert wird oder was ich achten muss. Ich kannte kein Schwein am Set, niemanden. Ich war irgendwie ein paar Tage gerade in der Firma.
Ja.
Und dann haben wir da irgendwie in der Hasenheide in diesen ganzen umgebauten Club da irgendwie gedreht und dann kommt da Wycliffe Shawn an irgendwie oder und dies und jenes und dann, ich brauche ein paar Turnschuhe. Ich brauche ein paar andere Turnschuhe, ein paar andere Nikes hier, so, muss jemand besorgen. Dann haben die mich losgeschickt, dann irgendwie für ihn noch ein paar weiße Sneakers zu besorgen, weil ihm seine, die er gerade hatte, nicht mehr gefallen haben oder was weiß ich, keine Ahnung. Und muss der Geschäftsführer vom Nike Town da gewesen sein, was es mal auf dem Kuhdamm gab oder auf der Townsienstraße. Und da haben die den irgendwie aus dem Bett geklingelt, der muss dann irgendwie noch die Turnschuhe rausholen. So, ne? Also solche Sachen gab's. Oder dass ich dann, da gibt's so eine vergrüne Szene auch in dem Club gedreht, da performt da irgendwie auf so einer Harley rum. Und das Vorderrad musste sich drehen. Normalerweise machst du da irgendwie mit einem Akkuschrauber in einer kleinen Übersetzung, baust du da halt irgendwie, so dass die Räder sich drehen, dass es irgendwie ein bisschen cool aussieht. Hatten sie aber nicht so. Das heißt, ich durfte mich da drunter setzen, die ganze Zeit dieses scheiß Rad drehen. Das war eine noch nicht gefahrene Harley. Das heißt, die Bremse war noch viel zu fest. So. Das heißt, du hast das Rad kaum gedreht bekommen. Ich keine Kraft mehr. Also ich konnte einfach dieses scheiß Rad nicht mehr drehen. Und solche Sachen. Und ich war dann natürlich total übermüdet. Der Dreh ging 52 Stunden. Ja, und nach dieser ganzen Musikvideogeschichte habe ich natürlich dann meine erste eigene Firma gegründet mit ein paar Leuten zusammen und die ist dann erstmal gegen die Wand gefahren. Ach, das war damals alles echt ganz schön Wild West. Ja, auch ein bisschen falsche Leute zum Teil, ne? Ging richtig im Bach runter, also richtig auch wieder Geld verloren dabei und dann stehst du wieder da. Dann die zweite Firma aufgemacht mit Leuten, die ich dann schon ein bisschen länger kannte und da war dann auch meine Frau schon mit dabei. Und da haben wir dann erstmal ein Making-of gedreht für Io und Tichy. Das war eine ZDF-Serie für das kleine Fernsehspiel.
Diese Lem-Produktion, ne?
Genau, und da war ja, wie hieß sie, die lustige Schauspielerin. Oh, ich komme gerade nicht drauf, Mann.
Moment, haben wir gleich Google. Nora Tschirner,
jetzt haben wir es wieder. Das war damals, glaube ich, ihr erstes größeres TV-Projekt gewesen. Und da haben wir damals das Making-of gemacht, weil das war ganz wichtig, weil das war so eine halbe Studentenproduktion noch, kleines Fernsehspiel, ne?
Ja.
Und das war so der Einstieg in diesen bisschen dokumentarischen Bereich, dass man gesagt hat, so, wir begleiten das jetzt mal über die gesamte Drehzeit.
Wie hieß die Sendung oder der Film?
Io und Tichy, Raumpilot. Das ist eine lose Verfilmung der Bücher von Lems Sterntagebüchern. Sehr humoristisch. Das Raumschiff ist irgendwie ein Wohnzimmer. Ne?
Genau, und von außen ist das Raumschiff so eine Drückkanne hier, so eine French Press.
Okay.
Von ihr und Tichy bist du dann um die ganze Welt gereist. Du hast, wie gesagt, diese Arte 360-Grad-Reportagen gemacht. Die Donauten hinter den Kulissen von Venedig, um nur ein paar zu nennen, weil die waren bei IMDb aufgetaucht. Du hast aber auch diese typischen, in Anführungsstrichen, Technik-Dokus gemacht. Da ging es um einen Flugzeugträger, es ging um Asphaltsurfer, es ging um einen Mega-Diesel. Das sind diese Dokus, wo dann der Sprecher irgendwie sagt, hier mit 7000 PS über die Autobahn und 9 Metern Durchmesser und so, ne?
Da müssen wir trotzdem nochmal chronologisch bleiben, weil du hast ja eine relativ lose Aufzählung gemacht und das sind unterschiedliche Sachen. Also 2008 gab es dann, haben wir bei Pro7 eigentlich eine Serie, die hatten, also es gab einen Aufruf von Fernsehsendern für junge Formate, ne, schickt mal irgendwas her, was ihr irgendwie euch vorstellen könnt. Und wir haben damals ein Konzept entwickelt, das hieß Extreme Eurotrip. Das heißt also irgendwie, wo wir gesagt haben, da fahren zwei ein Rennen nach Moskau. Daraus hat sich dann 1-2-3 Moskau entwickelt mit Katrin Bauerfeind und Henning Wieland von H-Blocks damals. Und da ging es halt darum, dass sie gegen Henning jeweils einen alten Mercedes ein Rennen durch Osteuropa nach Moskau fahren, wo man natürlich die Länder kennenlernt. Genau, und das war die Initialzündung. Das hat dann damals ZDF Dreisat dann gemacht. Und da sind wir dann dabei geblieben. Da gab es dann noch ein Sequel dazu, 1-2-3 Istanbul mit Friedrich Lichtenstein, der ja durch diesen supergeilen Song dann irgendwann bekannt geworden ist. Und dann hatte ich mit den Lesebühnenautorinnen und Autoren Volker Strübing und Kirsten Fuchs diverse Filme für Dreisat jetzt gemacht, also zum Beispiel Auferstanden aus Platin. Und mit denen bin ich dann zusammen mit einem 30-Meter-Kutter von Kopenhagen bis Richtung Nordpol gefahren. Und da haben wir so eine eher Klima- und naturorientierte Doku gedreht, die sehr, 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 sehr witzig ist. Die ist nicht der Süden. Davon gab es dann auch ein Sequel, das hieß dann Mr. Mississippi. Das war dann mit der Patricia Schäfer, der Moderatorin vom Morgenmagazin. Und da sind wir dann zusammen mit dem Floß à la Huckleberry Finn und Tom Sawyer im Floß in Mississippi runtergefahren und haben das gemacht. Mhm. Und dann gab es noch diverse andere Serien, die wir auch noch ZDF Kultur, Dreisat dann gedreht hatten, noch ein bisschen was von MDR. Das war alles im Zuge der Firma, die wir damals gemeinsam hatten, das war Monster Movies.
Okay.
Und die Firma hat bis 2014 bestanden. Parallel haben wir dann noch Georeportagen gedreht, also die schon erwähnten Venedig, auch Spitzbergen Georeportage oder die Müllmänner von Jerusalem, noch kleinere Dokus. Ja, also das war sehr, sehr vollgepackte, sag ich jetzt mal, im Prinzip 8, knapp 10 Jahre, würde ich sagen. Und diese Technik-Dokus entstand dann erst, nachdem ich dann mal 2 Jahre ausgesetzt hatte. Ich war dann mal, also klar, Kind und so, ne, und Elternzeit. Und ich habe dann auch mal eine Weile geharzt, was auch sehr interessant war, mal da reinzuschnuppern, wie das nämlich eigentlich ist für Menschen, die Bürgergeld bekommen, weil das ist echt ein hartes Brot, so, also wenn man da versucht, irgendwie durchzukommen. Also war auch eine Erfahrung, die muss ich nicht unbedingt wieder haben, aber die war damals, ging es nicht anders. Und dann ging, wenn es so ganz tief ist, ne, geht es dann irgendwann wieder nach oben. Und da kam dann irgendwann der Anruf, sag mal, du kennst dich da irgendwie mit Raumfahrt aus, du kennst da viele Leute. Und das war dann damals der Countdown-Podcast. Den ihr ja auch kennt, da war ich ab und zu mal Gast, also hab dann irgendwie so Space Shuttle dann mit Frank gesprochen und so und da kannte ich so ein bisschen ein paar Aspekte raumfahrtmäßig und bin dann diesbezüglich angefragt worden und dann habe ich für N24 mit einer anderen Produktionsfirma, mit Rutschux ja aus dem Friedrichshain, dann diesen großen Ariane 90-minütigen Film gedreht. Genau. Und der ist extrem eingeschlagen. Der läuft auch bis heute mega gut. Also bei YouTube unfassbare Abrufe. Mhm. Und so haben sich dann diese Technik-Doku-Sparte dann entwickelt. Ich habe dann halt viel für N24 Welt gemacht. Und das war dann aber schon so um 2016, 17 rum ging das dann los und hat sich dann bis 2018, wo ich dann eben auch auf der Hessen war zum Beispiel oder diese Flugzeugträgergeschichte gemacht habe, Carrier Strike Group, ein großer Dreiteiler, sehr, sehr erfolgreiche Filme, weil die halt natürlich immer gut laufen, weil das irgendwie so, das guckt sich so weg, ne?
Ja.
Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, das wird wahrscheinlich so nicht mehr weitergehen, dann war auch irgendwann die Auftragslage zu dünn. Und da habe ich dann auch wieder durch Frank Wunderlich-Pfeiffer, also vom Countdown-Podcast, wieder Leute kennengelernt. Das war dann so um 2019 rum, wo es dann losging, dass mit immer Podcast so kommerziell wurde.
Ja,
also genau. Dass dann angefangen haben, so Plattformen rauszupoppen, hier Podimo oder sowas. Und auch Spotify anfing, Podcasts irgendwie zu produzieren. Und da habe ich dann einen Podcast-Vorschlag gemacht für Lautgut bei Antenne Bayern. Die hatten damals eine Podcast-Sparte über Spitzbergen. Also eine Interviewreihe über Spitzbergen, wo ich selber erzähle, wo ich selber die Leute treffe, weil ich da schon oft war. Zu dem Zeitpunkt war ich schon 3-mal auf Spitzbergen gewesen. Kannte mich dann entsprechend gut aus. Und dann bin ich da hingeflogen nochmal mit meiner Frau. Die hat ein Fototableau fotografiert, ein sehr, sehr schönes. Also eine Fotoreportage noch gemacht. Und dann haben wir dann 10 Teile runtergerissen über Spitzbergen und die Menschen, die dort leben. Und das war der Einstieg in den kommerziellen Podcast-Bereich.
Das ist nicht der Mond, aber fast.
Fast, genau.
Das hattest du damals, glaube ich, mal, als du zu Gast warst bei Countdown oder so, beworben und ich habe mir das noch gerade angehört. Das ist ja sehr außerirdisch dort, die Landschaft und so. Das heißt, du warst in Spitzbergen am Ende der Welt Du warst bei den Ariane-Werken, das ist eine riesige Rakete europäische, die Satelliten in die Luft schießt, in den Weltraum.
Schoss,
wollte ich gerade sagen, jetzt inzwischen nicht mehr. Die 5 ist ausgelaufen, die 6 gibt's nicht. Dann warst du auf einem Flugzeugträger, du warst aber nie in einem U-Boot, ne?
Leider hat das nicht geklappt. Also das ist von der Produktionsfirma, also von True Jokes, die haben auch einen U-Boot-Film gemacht und leider genau für diese Doku bin ich nicht angefragt gewesen. Und ich hätte aber sowieso nicht mitfahren können, weil es durfte nämlich nur Ton und Kamera mitfahren, weil gar kein Platz da drauf war. Also es wäre, selbst wenn ich jetzt das Projekt betreut hätte, wäre ich nicht reingekommen in das U-Boot. Also reingekommen vielleicht mal kurz, aber ich hätte nicht mitfahren dürfen.
Hast du eigentlich mal einen Parabelflug gemacht?
Nee, leider noch nicht. Nee.
Okay.
Also ja, ungewollt schon mal, also über den Pyrenäen, aber also eine normale Passagiermaschine, wo alles weggeflogen ist und die Gepäckfächer aufgegangen sind und so. Aber da war ich zum Glück angeschnallt. Ja.
Also dieser Podcast-Geschichte haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu verdanken, dass Adrian aufmerksam auf dich geworden ist. Counter-Podcast hört er, glaube ich, schon ein paar Jahre und du bist jetzt ja auch quasi darauf gestoßen und hast ja dann auch ein paar Audio-Projekte gemacht, hast du ja gerade schon erzählt. Mhm. Machst du auch gerade aktuell noch eins?
Naja, ich bin so ein bisschen dran. Also ich mache mit Frank Wunderlich Pfeiffer immer noch diesen Counter-Podcast, aber sehr, sehr unregelmäßig aktuell. Das wird aber sich sicherlich wieder normalisieren. Mit Ajuvo, also von damals TM, habe ich schon ein paar Sachen gemeinsam gemacht. Im kommerziellen Sektor bin ich gerade an einem kleinen Radio-Feature über eine Dresdner Person, eine Hip-Hop-Ikone aus Dresden, über NDK. Der ist sehr, sehr bekannt und quasi von Beat Street bis heute aktiv in der Szene in Dresden. Die gibt's auch immer noch, also die Writer, Breakdancer und Hip-Hop-Szene im Allgemeinen. Das soll für ein MDR sein. Das ist aber eben ein Radio-Feature, relativ kurzes. Und dann bin ich natürlich noch an verschiedenen Filmprojekten irgendwie mit dran. Einerseits für Privatfernsehen und andererseits eben auch für öffentlich-rechtlich. Gibt so verschiedene Sachen, die sind ein bisschen in der Pipeline. Aber da bin ich ein freier Autor. Ne? Das heißt also, ich gehe mit Konzepten zu verschiedenen Produzenten und hoffe, dass dann da irgendwo was verkauft wird und dann kann ich da entsprechend mitwirken. Aber das ist ein normaler Prozess. Da kann man auch sagen, dass von 10 eingereichten Sachen, wenn du Glück hast, vielleicht ein oder zwei irgendwie funktionieren am Ende oder so. Ne? Ja. Also das ist alles so ein bisschen in der Schwebe.
Aber am Ende hast du ja gesagt, Countdown-Podcast läuft. Wir sind jetzt so ein bisschen durchgerauscht. Du hast es jetzt mehr als erschöpfend alles. Also wir haben nicht ganz so viel gehabt, wie du eben erzählt hast. Adrian hat lange nicht so viel gefunden, glaube ich, im Netz. Aber eine Sache würde ich jetzt dann doch nochmal zurückspringen, weil es auch mit dem Countdown und Raketen zu tun hat. Diese Ariane 5, weil ich glaube, diese Technik-Dokus, die so im Fernsehen liefen, diese eben schon angesprochenen, die hat jeder schon mal eine von gesehen und wahrscheinlich auch eine von deinen. Aber das mit der Ariane, das ist ja nochmal ein bisschen speziell. Und wenn wir da jetzt eben auch mit Vollgas durchgerauscht sind, können wir, finde ich, ruhig nochmal jetzt sagen, wenn wir jetzt so in der Gegenwart angekommen sind. Wie ist es denn mit diesen Raketen? Weil du hast jetzt gesagt, du hattest da so ein bisschen Erfahrung mit und das würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Wie kam es dazu und wie viel von Raketen hast du denn jetzt von innen, von außen überhaupt gesehen und was ist deine Erfahrung damit? Also das ist mir jetzt noch nicht so klar.
Also Countdown-Podcast ging, glaube ich, so 14 los oder 15, ne? War das so Pi mal Daumen, haben die angefangen und es war ja im Prinzip wirklich so ein Nerd-Podcast, wo es reden Leute über, keine Ahnung, spezifischen Impuls und sonstiges, ne? Also wirklich so bis in Detail, so, ne? Und ich fand das irgendwie einerseits meditativ, ich habe denen wirklich gern zugehört und mich interessiert das auch. Also ich hatte das immer interessiert, also mich hat schon immer Raum, also ich bin auch so typischer Trekkie. Star Trek fand ich schon immer irgendwie ganz, ganz cool. Und Alien vor allen Dingen, sowas. Mhm. Ne? Also was so realistisch, technisch irgendwie, oder zumindest was irgendwie auf physikalischen Grundlagen vielleicht funktionieren könnte. So, ne?
Ja.
Und das hat mich halt immer interessiert. Deswegen auch Countdown-Podcast gehört und auch viel hin und her geschrieben mit den Jungs und so. Und das eben auch breit getragen, also eben auch in der Filmszene, wenn man sich mit irgendwie Leuten von Produktionsfirmen getroffen hat oder so, dann eben auch gesagt, so, pass auf hier, guck mal, das ist total interessant, könnt ihr mal reinhören. Und zu dem Zeitpunkt, hat er gesagt, ich war Hartz IV zwischendurch, ne? Ich hatte zwei Jahre lang dann Geld verbraten, wir sind in der Weltgeschichte mit dem Kind rumgefahren, mit dem Wohnmobil, 2 Jahre lang mehr oder weniger. Also oder ein Jahr lang und dann noch ein Jahr lang irgendwie so rumgetingelt. Meine Frau war ein bisschen arbeiten und ich nicht, weil ich viel zu faul bin. Und ich habe mich dann aber beworben als Flugzeugmechaniker hier in Wildau und bin dadurch auch wieder in diesen technischen Bereich rein. Habe dann so Prüfungen noch vorher machen müssen und so. Und quasi just an dem Tag, wo ich eigentlich den Vertrag unterschreiben sollte zur Weiterbildung zum Flugzeugmechaniker, ich bin ein Systemtechniker, ne, kam dieser Anruf. Wir müssen uns treffen, wir müssen einen Raketenfilm machen. Und dann haben wir diesen Raketenfilm eben zusammen auch mit Frank damals geplant. Welche Orte sind das eigentlich? Und da war klar, wir müssen eigentlich fast jeden Ort, wo irgendwelche Teile, das ist ein europäisches Projekt der Ariane 5, ne? Oder war ein europäisches Projekt, genauso wie alle Arianes vorher auch. Das heißt, es wird in Spanien was hergestellt, in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Frankreich natürlich ganz viel. Und da war klar, das wird irgendwie wird es eine Weltreise. Und dann haben wir das halt geplant und haben in Bremen angefangen, wo ja das Gehirn der Rakete hergestellt wurde, also quasi die Stufe, die Zwischenstufe, die unterhalb der Nutzlast ist, die ganzen Computer und Steuerungstechnik und sonstiges halt irgendwie hat, so. Und da haben wir den Film im Prinzip angefangen, auch mit so einem Schwertlasttransport, der das dann aufs Schiff verlädt, ne? Und dann geht das Schiff, fährt dann Richtung, klappert dann die ganzen anderen Orte ab. Und dann waren wir in Lemuro und haben uns da wirklich diese ganzen Orte angeguckt und konnten überall rein in die Teststände, wir konnten in die Rakete reinkrabbeln, wir konnten in diese riesengroßen Tanks reingehen, wir konnten alles anfassen. Wir waren dann auch in Ottobrunn, wo die ganzen fürs Vulkantriebwerk die ganzen Einspritzdüsen hergestellt werden, diese riesengroßen Brennkammern gedrechselt werden und verzinkt werden. Wir haben uns jeden Prozess dort angeguckt, sieht man ja in dem Film, kann man sich alles anschauen. Bis wir dann eben irgendwann auch nach Französisch-Guyana rübergeflogen sind und dann dort Integration quasi noch gefilmt haben. Also eine fertige Ariane 5 mit vollbestückten Boostern steht dann da, also schön hier irgendwie 1400 Tonnen Sprengstoff.
Ist das da, wo die denn auch starten, oder?
Genau, das ist dann, also Französisch-Guyana hast du diesen großen Weltraumbahnhof, da sind damals auch noch diese Use davon gestartet, die Vega 1. Und da hatten wir dann im Prinzip da, ich glaube, 10 Drehtage oder sowas und haben dann die Integration für ein, war es ein Galileo? Es war, glaube ich, ein Galileo-Flug, also wo Galileo-Satelliten ausgesetzt worden sind, haben wir dann die ganze Integration quasi gefilmt, ne? Also bis dann ganz oben in der auf 60 Meter Höhe und da in so einem überbedrückten Raum mit Reihenklamotten und dann guckst du da den Leuten zu, wie die das. Also ich habe in der Ariane drinnen gestanden, ne? Also quasi in der Rakete drin. Ne?
Ja, okay, das wollte ich hören.
Und habe mit den ganzen Leuten da zu tun gehabt und wir hatten dann auch ein Rollout gefilmt, also wo sie dann von einer Integrationshalle in die nächste, wo dann die Oberstufe, also oder die Nutzlast dann noch draufgesetzt werden sollte. Aber die ganze Integration, also wie wird das alles aufgesetzt, wie wird die Nutzlastverkleidung nachher draufgesetzt, so die Spitze der Rakete, der Satellit, der da drin ist und so. Dieses ganze Ding, das haben wir alles gefilmt und das ist natürlich krass.
Ja, also das hört sich jetzt wirklich krass an. Wie lange hat das gedauert?
Also die gesamte Produktion, das ging, ich glaube, wir haben im Ende 16, irgendwie September, Oktober 16 kam der Auftrag raus und wir haben, ich glaube, bis Ende 17 gedreht, also immer mal in Etappen natürlich dann, weil das musste alles irgendwie organisiert bekommen. Da war dann Ende 17 oder sowas, war der Film dann eben auch entsprechend fertig und da habe ich natürlich auch super viele super interessante Leute dort kennengelernt, also die dort arbeiten. Und also gerade auch Herrn Hillebrand, Hildebrand heißt er, glaube ich, ja. Der war der Leiter der Integration, ein super interessanter Mensch, der ganz, ganz viel erzählt, den ich auch schon seit Jahren versuche, mal wieder aufs Mikrofon zu bekommen, der nochmal sein Leben erzählt einfach. Weil das ist wirklich krass, wenn du von der ersten Ariane bis quasi zum Aussteigen der 5 irgendwie dabei gewesen bist und alles mitgekriegt hast. Selbst die Explosion, wo die Ariane 5 bei ihrem Jungfernflug da erstmal sich zerlegt hatte, überall dabei gewesen ist, wo die Teile runtergeregnet sind, wo die Familien dort gelebt haben und so. Und Französisch-Guyana an sich ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, also was die ganzen sozialen Sachen betrifft, also wie da gab es ja auch totale Streiks jetzt irgendwie vor ein paar Jahren, also auch während der Corona-Zeit ist das ja total durcheskaliert. Yeah. Also das sind schon insgesamt wirklich ein sehr, sehr interessanter Ort, sehr interessante Menschen, krasses Kontrollzentrum auch und so dort, also das sind, war schon eine Erfahrung, die einmalig ist, wie viele andere Erfahrungen auch, die einmalig sind. Also ja. Das ist.
Also ich gucke mir den jetzt auf jeden Fall an. Jetzt habe ich nämlich richtig Bock gekriegt gerade. Und vielleicht habe ich ihn auch gesehen, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und jetzt würde ich aber schon nochmal gerne wissen, Französisch-Guyana heißt es. Das ist aber irgendwo im Pazifik oder im Atlantik irgendwo so ein Atollstaat, oder?
Nee, das ist im Norden von Südamerika. Also du bist ganz knapp überm Äquator fortet. Mhm. Das heißt, es ist in derselben Höhe, also Französisch-Guyana grenzt, glaube ich, sogar an Brasilien, an die Nordgrenze von Brasilien. Hoffe ich, erzähle ich jetzt keinen Quatsch, aber also auf jeden Fall ist es ist im weitesten Sinne ist es noch Amazonas-Delta. Ja, also es ist ganz witzig, weil du kommst da irgendwie an den Flughafen an und hast dann, also wenn du jetzt irgendwo in Südamerika wärst, hättest du ja kein EU-Roaming, also jetzt fürs Handy zum Beispiel. Ja. Ne? Und du kommst da auf den Flughafen an, hast ganz normales EU-Roaming, kannst überall mit Euro bezahlen. Und das ist irgendwie alles irgendwie so ein bisschen schräg, obwohl du halt da wirklich in so einer...
Und trotzdem bist du in der Karibik und das ist eigentlich eine ganz andere Welt.
Ach, ne? Der Strand ist scheiße dort, der ist nicht schön.
Und der Grund, warum man diese Starts da macht, das ist ja wegen den Wetterbedingungen und dass die Laufbahn vom Äquator aus irgendwie...
Genau, der Schubs vom Äquator ist es im Prinzip, dass du ja, umso weiter du am Äquator bist, umso mehr... Mit Schub kriegst du ja von der Erde, also kriegst du ja, weil die dreht sich da ja am schnellsten, klar, und wenn die Rakete dort losschnipst, hat sie quasi schon eine relativ hohe Eigengeschwindigkeit, einfach durch die Erdrotation schon mit. Und dann hat das auch was mit dem Einschwenken in Orbit, in verschiedene Orbits zu tun und sowas halt so.
Natürlich, ihr beiden versteht euch, aber nehmt uns nicht Aeronauten mal mit. So, wie
also,
ist es denn?
Was willst du wissen?
Ich will wissen, wo stehen wir denn jetzt mit der Ariane? Ich weiß, dass es jetzt gerade eine Nachricht gab.
Die Ariane 5 ist ausgelaufen und die 6 gibt's noch nicht.
Ja, was heißt denn das? Heißt es, dass die Europäer keine Rakete mehr gerade haben?
Also, oder? Genau. Ja, genau, das heißt es. Die hatten eh keine bemannte Rakete, weil das ist ja nur für Satelliten.
Also von Französisch-Guyana ist ja sowieso nie eine bemannte Mission gestartet, weil das sind hauptsächlich Satellitenmissionen, die von dort aus gestartet sind. Also es sind nie eine bemenschte. Es ist nie passiert. Obwohl natürlich das ATV hätte man ohne Probleme zu einer Menschentransportkapsel machen können. Also von der Zertifizierung her hätte das bei der Ariane 5. War ja mal für den Hermes geplant, für diesen Mini-Gleiter da.
Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt Jakob hier so ein bisschen mitnehmen. Der guckt gerade so ein bisschen fragend.
Nee, es gibt ja auch ganz viele, die zuhören, die vielleicht jetzt noch nicht diese ganze Vorbildung haben. Also,
richtig.
Also natürlich alle sind herzlich willkommen, die jetzt vom Countdown-Podcast hier mithören. Ne? Die wissen es natürlich alles. Aber alle, die jetzt von unseren Hörern so innen, die sind vielleicht jetzt eher so nur mit bemannten rädrigen Fahrzeugen und nicht mit Flugzeugen bewandert. Also es gab vorhin nochmal das Wort Parabelflug, das haben wir auch nicht erklärt.
Ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen. Parabelflug ist dieses Ding mit dem Flugzeug, wo man eine Parabel fliegt und dann hat man für kurze Zeit sowas wie Schwerelosigkeit.
Ja genau, da geht man nämlich in die Atmosphäre oder drüber hinaus. Ne?
So. Nee, da fliegst du einfach nur eine komische Sinuskurve, Parabel, und dadurch fällst du so schnell wie du. Ne?
Ach, das ist zum Trainieren der...
Ja, genau.
Genau. Das Flugzeug fällt unter dir quasi ein bisschen schneller als du selbst. Deswegen hast du das Gefühl, es ist wie ein Fahrstuhl, der nach unten fallen würde. Da würdest du auch an dem Fahrstuhl in der Luft stehen.
Okay, das hat gar nichts mit Space direkt zu tun, sondern eher was mit der Vorbereitung darauf.
Genau. Dann, eine Rakete besteht immer aus verschiedenen Teilen. Da gibt es Oberstufe, Unterstufe, oben das Raumschiff und so. Und Booster, also so Seitenraketen. Ne? Mhm. Davon war die Rede. Und kommerzielle Raumfahrt, also hier Französisch-Guyana ist, glaube ich, auch hochgradig abhängig davon, ne? Weil es ein großer Wirtschaftsfaktor ist, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA da ihren Sitz hat und regelmäßig Sachen hochschießt. Ne?
Und kommerziell, weil da halt wirklich viel Technologie abhängig
Satelliten,
von ist, ne?
Ja,
Satelliten.
Ja, kommerziell, vor allen Dingen, weil es ja ganz viele kommerzielle Satellitenanbieter gibt. Also ich meine, sowas wie jetzt Kommunikationssatelliten, das ist ja, die verlangen ja Geld dafür, dass du die Services nutzt. Und damit ist es kommerziell. Das heißt, es sind Firmen, die sagen, ich buche jetzt einen Platz auf dieser Rakete, um meinen Satelliten in die Umlaufbahn XY zu schießen. Und das ist eben das kommerzielle Ding. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt als Europa langsam mal wieder aus dem Knick kommen und da auch mal eine eigene Rakete haben, um da ein bisschen unabhängiger von den Amerikanern zu werden. Mit den Russen kann man ja eh nicht mehr.
Ja, da wollte ich jetzt nämlich gerade hin, weil also ich weiß wirklich gar nichts. Ne? Ihr müsst mich jetzt hier so als Noob einfach mal so mitnehmen. Ich weiß halt, dass gerade die Tage gab es einen Start. Ich weiß nicht genau wohin. Ich glaube zur internationalen Raumstation, oder? Es ist verkehrt. Korrigiert mich.
Ach, es gibt ja fast jeden Tag einen Start so. Und jetzt vor ein paar Tagen war das mit dieser gemischten Crew wieder, also Amerikaner und Russen zusammen zur ISS. Genau, mit dem Dragon, mit dem Crew Dragon.
Weil die sind doch jetzt mit diesen X-Raketen auch unterwegs,
genau,
oder?
Also das ist der Crew Dragon und der ist auf einer Falcon, Was ist denn das? Müsstest du mir jetzt helfen? Ist das eine Falcon Heavy oder was ist denn das?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe es nämlich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Ach, na, das ist jetzt interessant, weil ich dachte, du wärst jetzt der.
Ja, weil, aber wie Lutz schon sagte, da starten andauernd welche und das ist einfach nicht mehr so krass special, auch wenn irgendwie SpaceX.
Ja, aber Bemannte ist schon jetzt nicht jeden Tag, oder? Also.
Stimmt schon, hast du recht, ja.
Und dann gibt's ja auch noch die Taikonauten, die aus China starten. Darüber die haben wir noch gar nicht geredet. Was ist mit denen eigentlich? Die wollen doch jetzt zum Mond, habe ich gelesen.
Ach, die wollen alle zum Mond. Alles,
Die wollen immer alle zum Mond.
Für mich ist es immer so der Punkt, wo ich sage so, okay, wir wollen alle zum Mars, aber wir schaffen es nicht bis zum Mond. So, ja. Könnt ihr mir jetzt noch mal kurz die Relationen erklären? Wie kompliziert ist es, zum Mond zu fliegen und warum waren jetzt schon Sonden auf dem Mars, wenn man es nicht mal bis zum Mond schafft?
Ich glaube, die Entfernung ist da irgendwie nicht der große Faktor. Du bist einfach verdammt lange unterwegs als Mensch. Das ist ein Problem.
Also zum Mond bist du ja nicht lange unterwegs. Das sind ja irgendwie 5 Tage oder 3 Tage, ja, genau. Wenn, je nachdem, wie du es machst. Ja. Aber zum Mars ist das Problem, ist, dass du bist ja da auf dich gestellt. Das heißt, es gibt halt zu viele Vektoren, die irgendwie gegeneinander laufen können. Und alleine das Hinkommen, Strahlungsbelastung, Sonstiges, ne? Also das ist ja alles nicht geklärt. Und das ist unfassbar teuer. Und vor Ort musst du natürlich, du kannst ja nicht einfach bis hinfliegen und dort sein. Du musst ja dann auch den Rückweg planen, wenn du das möchtest. Und wir haben ja alle Marsianer gesehen, also da reicht halt irgendwie irgendein Scheiß und dann ist alles futsch. So, ne? Und
ja. Nee, das ist mir ja klar. Also so rum ist es ja logisch, dass das, was weiter weg ist, komplizierter ist, ne? Die Flugbahn, da gibt es ganz viele Faktoren und wenn das dann nicht hinhaut, können ein paar Grad entscheiden, dass du einfach dann auch nicht ankommst. Aber andersrum ist ja, wird ja ein Schuh draus. Das mit dem Mond scheint ja super schwierig zu sein. Und das mit dem Mars ist ja auch eine Zukunftsvision.
Naja, also ich glaube, beim Mond ist die Schwierigkeit, dass das sind ja alles remote gesteuerte Missionen gewesen. Das heißt, da kann bei dem Anflug kann total viel passieren. Ne? Also wenn irgendwie vorher ein System irgendwie schon irgendwie einen kleinen Knacks weg hat und du kommst ein bisschen schief auf, dann knickt das dir irgendwie weg und so. Das ist eben das Ding, wenn du jetzt eine Pilotin oder einen Piloten in so einer Raumfähre drin hast, die kann nochmal anders intuitiv, das sind wir wieder bei Intuition vom Anfang, nochmal anders entscheiden. Aber auch da, bei den ganzen Apollo-Dingern war auch viel Glück dabei, ne? Dass das am Ende irgendwie gut funktioniert hat. Es ist nicht so einfach, es ist nicht trivial, irgendwas ferngesteuert irgendwo zu landen und zu betreiben. Und Menschen hinzuschicken, kannst du auch erst wieder machen, wenn dir klar ist, wie so ein Habitat aussehen soll. Also was willst du dort eigentlich?
Das ist ja sowieso immer die große Frage, die ich mir stelle. Ne? Also wir haben zum Beispiel keine Ahnung von der Meereslandschaft, die unter dem Meer ist, aber wir wollen unbedingt die ganze Zeit immer auf irgendwelchen Planeten rumgurken. Und du denkst halt so,
Mond ist halt einfacher.
Nee, aber das ist ja so die Challenge von noch nicht erforschten Flächen oder Orten. Ist ja auch dann eventuell auch daraus Erkenntnisse zu ziehen und abzuleiten auf die, keine Ahnung, natürlich auch technisch natürlich immer irgendwie kommerziell irgendwie ein Erfolg sind, aber vielleicht auch für unsere Menschheit, weiß ich nicht was, irgendwas bringen könnten.
Ach doch, das bringt immer was. Alles, was wir ausprobieren, bringt was. Also jetzt abgesehen von Atomwaffen vielleicht, aber es ist halt alles, was wir ausprobieren, das ist die Neugier, die in uns drinnen wohnt. Das ist immer auch, was ich von mir selber sehe. Ich bin einfach nur neugierig, deswegen mache ich das. Und auch wenn ich auf die Klappe mal falle zwischendurch oder es irgendwie alles Bach runtergeht, dann irgendwie geht das schon weiter, weil es einfach Neugier. Und die Neugier muss man sich bewahren. Und dieses zum Mond fliegen und da irgendwie mit kleinen Rovern rumfahren, das ist neugierig. Und selber wieder hinfliegen, das ist Neugier. Und das, was daraus entsteht, mit jeder Neugier, mit jeder neuen kleinen Entdeckung oder mit jedem, was wir dazu greifen, wir müssen einfach uns das anschauen und dann fällt uns schon was dazu ein. Im Positiven wie im Negativen natürlich so. Ne? Und wenn man mal For All Mankind schaut, also diese lustige Apple-Serie, die es da gibt, mit dieser, sag mal, alternativen Geschichtserzählung, die da passiert, die verhandelt genau das. Ne? Also dieses Warum und diese Neugier und dieses Gemeinsame und auch wieder auseinander und diese auch untereinander diese Konflikte und so auf eine ganz eigene Art, auf so einen Mikrokosmos, auf ein paar Personen bezogen. Und das finde ich schon sehr interessant. Deswegen, man sollte vielleicht auch, wir haben so viel Geld auf dieser Welt, ne? Wir sollten natürlich erstmal auch gucken, dass wir unsere Probleme auf der Welt natürlich gelöst bekommen, das ist klar. Aber wir brauchen auch dieses in die Ferne schauen. Und das brauchen wir einfach, um uns selber auch einzuordnen in den Gesamtkontext des Sonnensystems, des Universums, auch unser Leben einzuordnen, auch eine gewisse Demut vielleicht auch zu bekommen, uns nicht zu überhöhen. Also das ist ja genau das Problem der heutigen Gesellschaften, dass jeder für sich selbst denkt, er ist irgendwie der Geilste und der Größte und der Beste und überhaupt. Und ich meine, ja, also diese egozentrische Lebensweise.
Es gibt ja diesen Moment, ne, dass die Raumfahrer, die es wirklich mal von oben gesehen haben. Es gibt irgendwie zwei, glaube ich, oder auch einen Deutschen, soweit ich mich erinnere, der da das mal so erzählt hat, dass es diese Erkenntnis gibt, was es eigentlich alles bedeutet. Na, also wenn du halt diese Lebensumgebung, die ja wirklich anscheinend nicht natürlich überall ist, dass das halt aus der Ferne gesehen eine ganz andere Bedeutung kriegt, als eben, wenn man hier die ganze Zeit ist und denkt, das ist ja sowieso alles ganz normal.
Ja klar.
Ich finde, deine Neugier hat dich, glaube ich, ganz gut weitergetrieben und wir haben jetzt nämlich so mit Neugier gestartet und auch geendet. Und ich bin jetzt aber auch nochmal ein bisschen neugierig auf was du uns auch mitgebracht hast. Das hat nichts mit Raketen zu tun. Du hast uns nämlich ein paar Songs für unsere Playlist mitgebracht. Da würde ich jetzt gerne einfach nochmal kurz, um mal einen Schnitt zu machen, drauf zu sprechen kommen. Erzähl doch mal, du hast uns 5 Songs mitgebracht. Willst du die einzeln mal erklären, wieso, oder sind das einfach so Evergreens, die du immer gerne hörst, oder gibt es da irgendeine Geschichte zu?
Ich glaube, eins war Loyal Corner, ne?
Ja, das war die Nummer 1, genau.
Ja, Loyal Corner, Ain't Nothing Changed, ja. Thievery Corporation, Letter to the Editor. Gitch, Rotate into Form, kenne ich nicht. Royksopp, This Time, This Place und Everlast, White Trash, Beautiful.
Loyal Corner finde ich eigentlich ganz geil, einfach weil der so britischer Hip-Hop einfach, das ist ein bisschen jazziger, es ist, der hat eine frische, junge Stimme, ich mag das, also einfach, das ist ein cooler Song, weil ich ja auch so eher so ein bisschen so aus der Hip-Hop-Ecke ursprünglich komme und aber so dieser ganz harte, reine Sprechgesang und auch so, was so, sag mal, das moderne Ghetto-Slang-Zeug ist, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Mich hat selbst schon Public Enemy nicht so richtig interessiert damals, sondern eher so ein bisschen diese Jazz-artigen, eher ein bisschen R&B-styligen Geschichten. Und da finde ich ihn halt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, für moderne, junge Hip-Hop-Musik. Und aus Großbritannien in dem Fall.
Thievery Corporation ist ja auch UK, ne?
Nee, Thievery Corporation ist USA, es ist Washington. Und da habe ich auch eine persönliche Beziehung, weil ich die habe die persönlich mal kennengelernt, die Thievery Corporation. Mhm. Und da war ich bei einer Freundin in Washington und habe da ein bisschen Urlaub an der Ostküste gemacht. Und das muss so 96, 97 irgendwas in dem Dreh gewesen sein. Und da gibt es halt einen Club auf der 18. Straße, also 18th Street. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist wirklich so ein schmales Haus, so die typischen amerikanischen schmalen Häuser, so aus dem wahrscheinlich den 20er, 30er Jahren irgendwie. Und da ist ein Club drin, der geht über 3 Etagen, das ist ein Jazzclub. Und das ist die 18th Street Lounge Club, die 18th Street Lounge. Und da hat sich die Thievery Corporation gegründet. Und das ist aber eher, die kommen ja eher aus dem Kontext der Hispanics. Mhm. Und da war ich dort irgendwie auf Party, weil da war auch meine damalige, das war nicht meine Freundin, aber halt ist eine Freundin von mir gewesen, die war dort einfach Stammgast, weil ihr damaliger Lover irgendwie dort irgendwie auch immer hingegangen ist. Da bin ich halt immer mitgetropft und habe ich da in die Bar gepackt und ein bisschen getanzt und pipapo und da habe ich die kennengelernt, habe mit denen auch gesprochen, die haben da halt die Songs, die man dann eben von ihnen kennt, auch gerade so von der ersten Platte, wo dieser weiße Stuhl drauf ist, haben die dort einfach aufgelegt als ganz normale DJs. Und übrigens auch Jamiroquai dort aufgelegt als normaler DJ.
Ja, das war ja auch so eine ganz neue Welle, ne? Dass dieses Downbeat-Zeug, das hat so ein bisschen alles verbunden. So alles, was
so ein bisschen
so
dubbig,
dubbig,
so,
hip-hoppig, aber auch so aus dieser Elektro-Ecke kam. So, ja, das war ein ganz anderer, eigener Sound, so.
Genau, die Thievery Corporation, dann, was hat man als nächstes? Gitch, glaube ich, ne? Genau, das ist so das Fabel, was ich so ein bisschen für skandinavische elektronische Musik habe. Die Gitch sind 2 Jungs aus glaube ich, aus Lappland irgendwo, also Nordschweden auf jeden Fall. Und die machen so ein bisschen verspulte elektronische Musik. Also ich würde es im weitesten Sinne so als langsam Techno bezeichnen, so also ein bisschen intelligenter, also ein bisschen arrhythmisch manchmal, also interessante Musik. Also nichts Wildes oder nichts Besonderes, aber ich mag die total gern, weil das einfach so zwei Heinis eben aus Lappland sind, wo ich auch schon häufiger war. Und Royksopp.
Royksopp? Ist es Norwegen, oder?
Das sind die Norweger, genau.
Ja. Die hatten wir schon mal. Die hat irgendwer schon mal hier mitgebracht.
Ja, ich glaube, die mögen viele. Die sind ja auch, wirklich bekannte Band, ne? Und zu denen habe ich eben auch aufgrund meines Fabels für die Nordländer, also für Norwegen, wo ich auch schon häufig war, habe ich einfach ein totales Ja, also ich mag nicht jede Platte von denen, aber das allermeiste finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich war auch jetzt neulich erst letztes Jahr hier in Berlin bei einem Konzert von denen, wo ich ein bisschen traurig drüber war, dass es mehr oder weniger ein DJ-Set war und wenig mit Live zu tun hatte, aber war klar, also weil sie arbeiten ja mit unterschiedlichsten Sängerinnen zusammen. Und diese Platte, die sind mir das erste Mal untergekommen, 2003 oder 4 oder so, wo die ihre erste Platte rausgebracht hatten. Und das hatte mir damals eine Freundin, die relativ frisch nach Norwegen gezogen ist, damals, um im Krankenhaus zu arbeiten, damals die CD geschickt, so, das war irgendwie, das war so ein Initialpunkt. Und das letzte, was dann Everlast, ne, war das, glaube ich, ne, White Trash Beautiful, das ist natürlich so meine, ja, Amerika-Affinität, die ich halt habe. Also war halt oft in den USA, auch viel in, eben jetzt nicht so in den touristischen Zentren, sondern eben hier in Mississippi und so, ne, Südstaaten und auch so im Mittleren Westen. Und das drückt für mich ganz viel aus. Das Lied hat so was Hip-Hoppiges, aber auch dieses Gitarrending, dieses Rockige, dieses auch ein bisschen Bluesige. So, mhm. Der Text natürlich so, ne, dieses bisschen Verlorene, dieses bisschen perspektivlos und gleichzeitig aber auch so liebevolle. Ja, es ist so Singer-Songwriter und gleichzeitig aber auch, man spürt den Hip-Hop trotzdem
ja, drin. Absolut. Ja.
Und also einfach so diese kraftvolle
Kraft hat er auf jeden Fall.
Ja. Ja, ist einfach so ein Druck einfach. Also das Lied ist für mich auch in gewisser Weise auch ein bisschen Amerika.
Ja.
So, ne? Also wie ich das auch empfinde. Das ist so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding in Red Wing-Schuhen, sage ich dann immer so. Was da? Also was eigentlich eher so aus der Rock Arbeiter-Ecke kommt. Also nicht so dieses Sneaker-Hip-Hop, ne? Sondern eher so dieser Proleten-Style. Und da fühle ich mich auch selber so eher so ein bisschen hingezogen dazu.
Das ist, finde ich, ein guter Abschluss. Wir könnten das auch als Start nehmen. Es ist halt, ich finde, das bringt nochmal so eine Ecke rein. Wir haben jetzt über Musik nicht so viel gesprochen. Und dass du alles Mögliche kennst und weißt, das haben wir, glaube ich, schon ganz gut abgebildet jetzt. Aber ich finde, dass man, also es macht mich immer neugierig, was die Leute hören, weil es ist für mich immer was Neues dabei. Und was du dazu sagst, sind halt auch immer persönliche Beziehungen, ne? Also wenn du sagst, das eine, das hat dir dann die Freundin aus Norwegen mal geschickt, das war This Time, This Place, das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Also finde ich ganz spannend immer so, weil das nochmal so eine andere Schicht von unseren Gästinnen und Gästen darbietet.
Ja, klar, Musik spielt halt, ja, es spielt einfach auch eine große Rolle und das ändert sich auch immer so ein bisschen, ne? Aber es gibt so ein paar Konstanzen, die dann irgendwie so über die Jahre irgendwie auch bleiben und sich eben, die mitwachsen, mitaltern, sag ich mal.
Ja. Und trotzdem hört man dann auch mal wieder mal gerne was Neues. Also für mich ist immer wieder
was
Neues dabei.
Auf jeden Fall. Es gibt total viel coole neue Mucke einfach schlichtweg so, dass.
Oder halt unbekannt, ne? Also es kann auch was Neues sein, wenn man es noch nie gehört hat, auch wenn es vielleicht schon eine 10 Jahre alte Platte ist. Also ich freue mich jetzt auf die Nummer 1, Loyal Kana. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das finde ich interessant. So, dann haben wir diesen Block aber erfolgreich abgeschlossen.
Ich habe jetzt eine ganz andere Frage, Jungs. Habt ihr Bock auf ein Quiz?
Oh.
Bock auf ein Quiz? Drop Quiz.
Wir machen heute das Quiz in anderer Reihenfolge. Und was das Quiz ist, kann Jakob ja mal eben erklären lassen.
Genau. Du und ich, wir spielen gegen Adrian. Und damit du die Regeln des Quizzes verstehst, habe ich hier mal so einen kleinen Einspieler. Den fahre ich jetzt einmal ab, wenn mein Mauszeiger beim richtigen Modul ist. Und du kannst dir das jetzt mal anhören und dann kennst du die Regeln.
Das Drop-Quiz, kurz erklärt. Wir beide spielen gegen Adrian als Quizmaster, der uns die verrücktesten Fragen stellt, die man im seltensten Fall beantworten kann. Deshalb gibt es 3 Antworten zur Auswahl, doch nur eine ist die richtige. Wer eine Antwort richtig rät, bekommt einen Punkt. Zur Herleitung dürfen wir uns beraten und auch beide dasselbe einloggen. Deshalb ist Vorsicht geboten. Wer es weiß, am besten nicht vorher sagen. Wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat, hat das Quiz gewonnen. Gespielt wird um Ruhm, Scham und Ehre.
Hast du noch Fragen?
Nee, alles gut.
Du hast ja schon mal eine Folge von uns gehört, ne?
Ja, ja, mehrere.
Gut.
Ich habe hier sogar ein, zwei themenrelevante Fragen mit reingepackt. Ich würde jetzt das große Name-Dropping-Quiz mit Lutz Neumann machen. Irgendwas mit Fragen und Antworten. Ich fange an. Erstens, was ist der blaue Peter? Ein Flaggensignal in der Schifffahrt, ein seltener Schachzug oder ein Schweizer Käse?
Also ich würde die erste Antwort. Ein Locken.
Ja, ich würde auch so sagen, das macht am meisten Sinn. Ja.
Okay, cool. Ihr seid ja fix, habt ihr beide einen Punkt, ist richtig. Ich glaube, das sagt, dass die Matrosen wieder an Bord kommen sollen oder so, weil das Schiff bald ausfährt.
Kennst du dich mit Flaggensprache aus? Du bist ja schon mal ein paar Mal auf dem Schiff gewesen.
Wir haben wirklich einiges mit diesen Beflaggungen auch gedreht. Aber da hatten wir nicht so viel Zeit, dass ich jetzt über jede, das ist ja wirklich, also es gibt ein krasses Flaggenalphabet, also so eine Riesenkiste an Bord, neben der Brücke, wo wirklich zig Wimpelchen und Fleckchen und sowas sind, und dann müssen die da aufgeknippert werden, dann werden die hochgezogen, dann kriegen die quasi eine Antwort und damit wird so viel signalisiert. Aber ja, dass es da einen blauen Peter dazwischen gibt, ist ja natürlich jetzt,
ist mir auch neu.
Habe ich auch zum ersten Mal gehört, aber konnte meiner Meinung nach nur das sein, ja.
Von der Hohen See kommen wir jetzt in den Weltraum. Wie viele Astronauten sind bisher zweimal zum Mond geflogen? 0, 1 oder 3?
Ja, wir sind jetzt in der 39. Folge, ne? Ich, ehrlich gesagt, ich glaube fast.
49.
49.? Oh, dann feiern wir ja bald einen runden Geburtstag.
Wir haben nächste Folge Jubiläum, ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass du die Frage schon mal irgendwo hattest.
Nee.
Da würde ich jetzt gerne die HörerInnen mal fragen.
Nee, ich hatte gefragt, wie viele Astronauten überhaupt auf dem Mond waren.
Mhm. Aber du weißt es natürlich, Lutz, weil du bist ja Raketenexperte.
Es gibt da ein bisschen Unsicherheit bei mir gerade, weil ich hatte neulich erst was gehört und da ging es darum, dass genau diese Wiederkehrung, also wie oft am Mond, nicht auf dem Mond, sondern am Mond war.
Exakt.
Stimmt, es gibt ja auch manchmal Leute, die es nicht dann auf den Mond schaffen, ne?
Richtig, sondern oben in der Kapsel.
Mhm. Also am Mond, ich würd sagen, ich würde die höchste Zahl nehmen, also die
3.
Die Antwort C. Mhm. Oder die 3. Mhm.
Ja, ich gefährliches Nichtwissen. Ich bin auch irgendwie bei 3, weil ich meine, dass ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, geschätzt, hätte ich 2, aber mehr als 1 auf jeden Fall, glaube ich.
Okay. Also ihr habt beide einen Punkt, genau genommen sind es nämlich 2,5, aufgerundet 3. John Young und Eugene Cernan waren am Mond oder auf dem Mond oder so. Niemand war zweimal auf dem Mond. Jim Lovell ist mit Apollo 13 zum Mond geflogen. Die haben aber dann nur einen Swing by gemacht, weil ja das Raumschiff kaputt war und sind dann zurück zur Erde.
Die sind nicht gelandet, ne?
Naja, aber ist ja auch wurscht, weil die anderen sind ja auch vorher nicht gelandet. Die waren ja nur im Mondorbit, ne? Genau.
Ach so. Okay.
Weil über diesen Young hatte ich nämlich jetzt mal was gehört. Und da ging es nämlich darum, dass der dann auch als der, also nicht nur zweimal am Mond war, sondern auch noch mehrfach als Kommandant Space Shuttle geflogen ist.
Ja, ziemlich abgefahren, ja. Die waren teilweise auch schon vor den Apollo-Missionen irgendwie unterwegs im Weltraum und so.
Der war schon mit Gemini unterwegs und sowas halt, genau.
Aber das heißt, es gibt jetzt nicht den einen Mensch, der zweimal mit seinen Füßen den Mond betreten hat. Nee, das gibt's nicht.
Genau null.
Ah, okay. Also je nachdem, wie man die Frage beantwortet, könnte man auch 0 sagen, okay?
Nee, zum Mond geflogen.
2-2, oder?
Ja, 2-2. Drittens, was ist eine Nipkow-Scheibe? Ein Phänomen in der Astronomie, ein Vorläufer des Fernsehers, ein Artefakt aus der Bronzezeit.
Ich lock mal B ein.
Du nimmst den Fernseher. Mhm.
Oder ein aus der Bronzezeit irgendwas. Mhm. Also bei einer Scheibe denkt man natürlich schon direkt an die Mattscheibe vom Fernseher. Aber wenn es jetzt irgendwas Astromäßiges wäre, das wäre vielleicht zu einfach. Einfach mal, damit ich jetzt nicht immer das Gleiche einlogge, auch wenn es jetzt taktisch nicht schlau ist, würde ich jetzt mal lieber die Bronzezeit nehmen.
Okay, Lutz hat dich hiermit überholt.
Das war ja klar.
Das ist so eine komische Scheibe, wo Licht durchläuft und dann hat man irgendwelche fernsehartigen Bilder.
Ah.
Ich glaube, das hatte der Ayuwo mal bei damals TM irgendwann erwähnt.
Ich wollte auch gerade schon sagen, dass, also würde mich jetzt fast wundern, wenn du hier irgendwas Neues lernst.
Okay, das nächste wird vielleicht zu leicht. Was ist eigentlich Retcon? Redcon, R-E-T-C-O-N. Die weltweit größte Konferenz für Retro-Computer. Ein literarisches Mittel oder eine Form des Trickbetrugs?
Muss ich jetzt wahrscheinlich wirklich mal raten. Redcon.
Kannst du noch mal das erste sagen?
Wir haben Redcon, die weltweit größte Konferenz für Retro-Computer. Ein literarisches Mittel oder eine Form des Trickbetrugs?
Ich habe es noch nie gehört.
Okay.
Ich habe es noch nie gehört. Ich sag einfach mal die dritte.
Ich würde, auch wenn es vielleicht der falsche Freund ist, würde ich auf A gehen.
Auf A? Okay. Ich checke. Ihr habt beide keinen Punkt.
Ach.
Ihr kennt das. Das ist ein literarisches Mittel. Das ist auf Deutsch rückwirkende Kontinuität. Retroactive Continuity. Ist, wenn man im Nachhinein erklärt, warum etwas anders war, als es war. Also als Sherlock Holmes starb und der Autor den wieder zum Leben erwecken musste, hat er irgendwie erklärt, warum der gar nicht gestorben ist. Also im Nachhinein schließt man logische Lücken in der Geschichtenerzählung.
Und wie heißt das jetzt in der Langform?
Rückwirkende Kontinuität. Das gibt's auch bei Star Trek mit diesen
Star Trek, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau.
Aha. Mhm.
Wo man dann versucht, wieder das Universum gerade zu rücken. So, ja, genau.
Cool. Super, ja cool. Das machen wir jetzt ab jetzt immer. Ja, ja. Dass wir im Nachhinein die Sachen dann nochmal erklären können. Das ist ja sowieso ganz schlau.
So, letzte Frage.
Lutz ist mir noch ein Punkt voraus.
Ja, Jakob kann aufholen und Lutz kann mit Meilenstiefeln voraustraben. Wir tauchen ab. Welches Unternehmen besaß 1989 kurzzeitig die größte private U-Boot-Flotte der Welt? Walmart, Pepsi oder BP?
Hm. Wenn du schon so fragst, sage ich mal die zweite Antwort B.
Pepsi, okay.
Mhm. Hä? Ich hätte jetzt gedacht BP.
Tja.
Ja, ich bin eindeutig bei C.
Du bist bei C. Dann haben wir herzlichen Glückwunsch. Lutz, 4-2 hat er gewonnen.
Echt Pepsi, ja?
Die Frage kommt von Gregor. Schönen Gruß. Die Russen oder die Sowjetunion wollte gerne Cola haben, hatte aber kein Geld. Und dann haben sie denen einfach mal 17 alte U-Boote gegeben, die dann auch Pepsi kurzerhand verschrottet hat, weil die alt und Schrott waren.
Und was haben die damit gemacht?
Nichts. Die wurden dann verschrottet.
Aber sie hatten den Marktzugang. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass es Pepsi wirklich in Moskau gab und zwar schon 1989, damals noch Leningrad, weil ich habe meine Klassenabschlussfahrt in Leningrad gehabt, 1989.
Wahnsinn. 89 schon?
Ja.
Da gab es auch McDonald's.
Da gab es ja offiziell noch die Sowjetrepublik.
Ja, die gab es
ja
noch.
Die gab es noch bis 91, ja.
Ja, ey, schön. 4-2 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gönne es dir von Herzen. Ich finde, das hast du mehr als verdient.
Ja.
Ich fand es eine ganz wunderbare Reise. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt.
Ja, ich auch.
Speaking of. Ja,
was kommt denn noch?
Was kommt denn noch?
Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Ne? Also, ja. Also einerseits ist das Leben ja nicht nur Reisen oder andere Orte, sondern es ist ja auch die eigene Entwicklung. Und da finde ich es auch immer wieder interessant, wie sich Interessen verschieben. Also auch alleine jetzt durch das Vatersein mit Kind und so, hast du ganz andere Entdeckungen, die dann natürlich kommen. Oh. Ich werde zum Beispiel auch häufig gefragt, warum ich zum Beispiel immer nach Bornholm in Urlaub fahre, also hier Insel an der Ostsee, ne? Dänemark. Weil da ist ja nichts, ja, Rentnerinsel. Ich fahre genau deswegen dahin, weil ich beruflich einfach auch schon so vielen Orten und unterwegs war, dass ich habe null Interesse dran, im Urlaub irgendwo hinzufahren und erstmal eine Expedition zu machen, so, sondern ich will mich da einfach bloß hinsetzen, lesen und irgendwie ein bisschen schwimmen gehen und lustig Fisch essen. So. Also viel mehr brauche ich da nicht.
Du willst einfach deine Ruhe.
Ja, irgendwie, ich mag Bücher halt sehr, sehr gern und ich mag auch einfach eine Sandburg bauen ganz gern.
Verrat mir doch mal, was liest du gerade? Hast du, wenn du jetzt den nächsten Urlaub fahren würdest, hast du ein Buch, was du dir vorgenommen hast, das du jetzt lesen willst oder was schon auf deinem Nachttischschrank liegt?
Oh Gott, ich habe einen ganzen E-Reader voll. Also was ich jetzt hier gerade auf meiner Leseliste habe oder was hier bereit liegt, das sind eigentlich im Prinzip drei Bücher. Jetzt bin gerade mit Neal Stephenson fertig geworden mit Termination Shock.
Ah, das liegt hier immer noch ungelesen rum.
Brauchst du nicht lesen.
Ah, cool, die werden immer nicht mehr so gut, ne?
Der schon Corvus war ziemlich schrecklich. Fand ich, wobei, also der Schreibstil ist ja ganz cool, aber manchmal fühle ich mich von dem echt verarscht. Also habe ich gerade fertig gelesen, so war gibt's viel Action, ist eigentlich gar nicht so unspannend gewesen. Dann habe ich hier noch liegen, muss ich ganz kurz, weil ich den Autor jetzt nicht aus dem Kopf weiß, muss ich kurz mal rüberreichen. Das ist Moral, heißt das Buch. Die Erfindung von Gut und Böse von Hanno Sauer.
Mhm.
Das ist jetzt hier quasi das nächste, was ich habe. Und aktuell lese ich ein ganz kleines Büchlein, das hat bloß 80 Seiten. Das ist Nie wieder, schon wieder von Michael Wolfsohn, Alter und neuer Antisemitismus in Deutschland.
Uh-huh. Ah, das wollte ich mir auch besorgen.
Das ist ein ganz interessantes Ding. Da geht es maßgeblich um diesen muslimischen Antisemitismus, was wir ja hier in Berlin natürlich auch ganz verbreitet haben. Aber das Thema müssen wir jetzt nicht unbedingt aufmachen hier. Genau, das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade hier so da liegen habe. Also mit Neil Stephens bin ich gerade gestern fertig geworden.
Mhm.
So ein Urlaub ist schon manchmal ganz cool, wenn man mal so ein Buch richtig so weglesen kann, ne? Also ich brauche immer tierisch lange, weil so nur abends, das reicht mir immer nicht.
Ach ne, bei uns wird viel gelesen. Ich lese auch meiner Tochter viel vor, obwohl sie natürlich selber schon, diese Neun, die liest natürlich selber schon viel. Jetzt gerade aktuell relativ viel Comics. Aber sie liest wenigstens, das ist schon mal gut. Und die Comics sind auch alle cool, also von daher, ne?
Ja, so haben wir alle angefangen. Also ich finde, die Comics sind so der beste Einstieg, ne? Also das muss ja nicht immer so ein dicker Harry Potter Band sein.
Nee, eben, ne? Und das lesen wir dann, sowas lesen wir dann aber eben gemeinsam und das macht dann auch immer viel Spaß. So. Also ich komme eher so nicht so richtig zum Film gucken. Ich würde manchmal gerne noch mehr Film gucken. Gestern habe ich mal eine kleine Filmnacht gemacht. Da habe ich mir dann gleich zwei Sachen hintereinander angeschaut. Also einmal bei Apple natürlich irgendwie ein Stück Serie von Masters of the Air, was so, habe ich noch keine richtige abschließende Meinung dazu.
Uh-huh.
Und dann noch Napoleon habe ich mir noch schnell dann hinten ran angeguckt, so, den ich sehr amüsant fand auf seine Art. Also der neue von Ridley Scott. Der Film.
Wieso fandst du den amüsant? Weil er doch nicht, also weil es ein bisschen trashig ist, oder?
Nee, der Film ist die pure Ironie.
Ja.
Und das ist halt einfach
aber
so.
Beabsichtigt oder unbeabsichtigt?
Da bin ich mir halt nicht so richtig sicher, ehrlich gesagt. Ja. Also da,
ich habe darüber nämlich auch schon was gehört und es ging irgendwie so ein bisschen darum, ich glaube, das ist eine amerikanische Produktion, oder?
Ja, ja. Und Joaquin Phoenix, der spielt den natürlich, spielt den irgendwie total cool, so, aber er spielt halt ein weinerliches, wollüstiges Muttersöhnchen, was da irgendwie Europa in Schutt und Asche legt. So, ne? Und das ist halt, und das finde ich aber irgendwie total spannend, weil natürlich, weil erstmal Napoleon anders assoziiert, ne? Und auch die Beziehung zu Josephine und so anders assoziiert und wie der Film dann aufgebaut ist, sehr elliptisch erzählt, also viele Auslassungen, viele Zeitsprünge auch drin, finde ich den sehr, sehr gelungen auf seine Art. Und er ist meiner Meinung nach, ist das die pure ironische Annäherung an diese Art von Diktatoren und Kriegsherren und was sie für Leid über die Welt bringen. So, also es ist für mich ist pure Ironie.
Schon wieder fast zeitgenössisch, meinst du?
Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr zeitgenössisch umgesetzt, auch von den Figuren her, wie die miteinander agieren. Rein optisch finde ich ihn total toll.
Mhm.
Die Kaiserkrönung ist wirklich wie 1:1 oft wie auf dem Gemälde, was es dazu gibt. Also umgesetzt, also bis in das kleinste Detail, die Figuren, wie das Licht dort gestaltet ist, also das ist schon großartig. Also rein von der cineastischen Seite her finde ich schon ziemlich cool.
Ja, finde ich super. Dann haben wir jetzt auch noch ein paar Kulturtipps abgelassen, finde ich super. Altert natürlich wahnsinnig schlecht, aber es ist ja auch manchmal so, ich habe manchmal um mich rum das Gefühl, dass kaum noch Filme geguckt werden. Also alle rennen dann immer in die gleichen zwei Kinofilme. Ich möchte die ja auch gar nicht benennen, weil ihr wisst sowieso, welche ich meine. Und es nervt mich wirklich kolossal, weil es gibt so viel gutes Zeug. Und wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, die kennen so viel geiles Zeug. Und ich gönne es denen so von Herzen, dass sie das alles noch in ihrem Leben noch mal sehen, weil nicht immer die neuesten Sachen sind auch die besten.
Man kann sein Leben auch elliptisch gestalten, indem man dann einfach sagt, ich lasse die Sachen einfach auch mal aus. Und so eine Auslassung ist auch ganz gut, weil sonst können ja andere Leute nichts mehr erzählen. Und das ist das Schöne beim Podcasten und die vielen Podcasts, die auch ich höre, dass einfach ich was von anderen erzählt bekomme, was durchaus eine Lücke, die ich dann nicht unbedingt selber leben will oder muss oder auch nicht brauche oder so, dass ich das erzählt bekomme, das finde ich schon toll.
Unbedingt. Ja. Es ist, geht mir auf jeden Fall mit dem ein oder anderen Space-Podcast. Ja, schön.
Ja.
Wunderbar. Es war uns ein ganz großes Vergnügen. Ich hoffe allen Zuhörenden auch, wenn sie bis hierhin nicht eingeschlafen sind. Aber auch das gönne ich natürlich den Menschen. Es gibt ja auch welche, die haben das als Ziel. Dann würde ich jetzt sagen, Adrian, haben wir noch was?
Nö.
Lutz, hast du noch was, was du erzählen wolltest?
Oh, ich könnte noch viel erzählen, aber muss jetzt nicht sein. Ich glaube, ich habe genug geredet für heute.
Ja, ich glaube, also unser allerletzter Punkt ist die Weisheit zum Schluss. Und ich glaube, das hast du gerade mit dem Elliptischen schon mal ganz super abgebunden, oder?
Finde ich auch. Da gab es schon ein paar ganz gute Weisheiten.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, Lutz.
Nicht zu danken, immer gern.
Hat mir Spaß gemacht.
Hat mir genauso viel Spaß gemacht.
Schön, ja.
Ich fand es total kurzweilig, aber wenn ich jetzt
auf die
nur Aufnahmezeit gucke, dann denke ich so, oh mein Gott. Es ist aber eigentlich immer das gleiche Spiel. Wenn man sich gut versteht, dann geht die Zeit ganz schnell rum.
Ja.
War mir eine große Freude. Ich würde ja ganz gerne, Adrian, wenn wir jetzt einfach nochmal kurz Tschüss sagen und Danke.
Ja, Tschüss und Danke.
Lieber Lutz, danke, dass du da warst. Adrian hat mir eine große Freude bereitet.
Ja, gibt's in Zukunft wieder Live-Podcasts oder so? Vielleicht sehen wir uns dann da mal.
Mal gucken.
Ja, okay.
Alles ist möglich.
Ja, gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Ja. Jakob?
Ja, genau, darauf wollte ich hin. Also ich würde mich super freuen, wenn man sich mal im echten Leben sieht.
Ja.
Das ist dann immer noch mal eine ganz andere Sache. Und genau, es gibt auch manchmal Podcasts, die gibt's live anzuhören. Ich freue mich auf den Sommer. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen wie heute, dann sitzt man hier gar nicht so gerne in dieser Höhle und auch wenn es ein ganz tolles Gespräch ist und ich mir ganz sicher bin, dass es sich gelohnt hat, würde ich jetzt sagen, auf Wiedersehen.
Ja, macht's gut, ihr beiden. Tschüss.
Wiederhören.
Auf Wiederhören, ja.
Okay, ciao.
Und danke.
Ciao.